Heute unser Gast, der langjährige Fußball-Bundesliga-Manager und heutige Geschäftsführer Sport beim DFB, Andreas Rettig.
Ich versuche immer Entscheidungen vom Sport denkend zu treffen. Ja? Also nicht die Frage zu stellen, womit können wir jetzt die meiste Kohle verdienen, ja? Sondern was dient dem Spiel, was dient den Spielern und dem Sport in erster Linie. Investoren sind herzlich willkommen. Sie müssen sich nur an die Spielregeln halten. Mein Ziel, wenn ich vom DFB weggehe, von Bord gehe, dann möchte ich, dass keiner mehr Scheiß DFB ruft.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Let's go! Go,
go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ich kenne Andreas schon seit ziemlich vielen Jahren, wahrscheinlich sogar Jahrzehnten, zumindest aus der Beobachterperspektive, seit ich wahrscheinlich ein Teenager war. Denn seitdem managt er verschiedenste Bundesliga-Vereine, ist eine streitbare, sehr aufsehenerregende Figur gewesen, rund um Sport, rund um die Bundesliga mit vielen ungewöhnlichen Ideen und auch Spitznamen von Schweinchen Schlau bis zu der König der Scheinheiligen, so den Uli Hoeneß mal genannt. Und dann haben wir uns aus der Nähe kennengelernt, vor einigen Jahren, als er hier Geschäftsführer war beim FC St. Pauli, direkt hier bei uns in Hamburg um die Ecke, da waren wir ab und zu zum Mittagessen und haben uns ausgetauscht, ich habe ihn aus der Nähe halt verfolgen können. Dann ist er weggezogen nach Köln, aus familiären Gründen, wird auch gleich erzählen. Generell hat er ein bisschen von seiner Reise vorab erzählt und dennoch waren wir immer so lose in Kontakt und irgendwann rief er mich an, da war ich in New York, weiß ich noch genau, diesen Sommer und sagte mir, Mensch, ich habe einen neuen Job und dann kam halt raus, was der neue Job sein würde und der ist jetzt halt bekanntlich, dass er da beim DFB die quasi Nachfolge von Oliver Bierhoff antritt. Da waren, glaube ich, viele überrascht und ich war da ganz stolz, dass er mich sogar angerufen hatte und seitdem dachte ich mir, Mensch, eines Tages würde ich ihn mal gerne im Podcast haben mit diesem neuen Amt. In seiner Denkweise ist das eine ziemlich ungewöhnliche Personalie, aber auch eine ziemlich spannende Personalie. Und siehe da, als jetzt die ersten 100 Tage in seinem neuen Amt rum waren, bot sich die Gelegenheit und sie bot sich für mich gleich doppelt, denn schon seit einigen Monaten bin ich mit der Katrin Gilbert am Überlegen, wen wir mal gemeinsam interviewen könnten. Sie führt seit vielen Jahren die großen Interviews, auch mit Sportlern für die Zeit, war auch bei uns im letzten Jahr auf der großen Bühne mit Serena Williams und wir dachten immer mal, ein gemeinsames Interview würde Spaß machen und dann war halt der Andreas einfach die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit ihm zu sprechen über seinen ersten Eindruck vom DFB, über seine Pläne, natürlich über das Euro-Jahr, über die Erwartung an die Europameisterschaft, an die Mannschaft, aber auch an das ganze wirtschaftliche Umfeld, an die Frage nach Investoren, nach 50+1, den Wettbewerb zur Premier League, die Frage nach Saudi-Arabien, nach Dokumentationen im Sport und so weiter. All diese großen Sport-, Wirtschaft-, Fußball-Bundesliga-Themen haben wir besprochen. Am Ende ist eine lange Folge geworden, aber ein super Start ins neue Sportjahr mit der Zeit auch noch als Kollaborationspartner. Jetzt geht's bald los mit Handball-WM, dann halt wieder die Euro im Fußball der Männer und dann am Ende noch Olympia. Einiges geboten und damit direkt rein ins Gespräch mit Katrin und Andreas. Hallo Andreas.
Hallo ihr zwei.
Ich muss noch ganz kurz vielleicht irgendwie als Housekeeping dazu sagen, wir beide kennen uns schon länger. Andreas war ja auch mal eine Weile beim FC St. Pauli in der Geschäftsführung tätig und dabei kennen wir uns. Und deswegen duzen wir uns. Und weil es bei der Zeit generell so Usus ist und branchenüblich und die sich auch nicht so gut kennen, werden sich Katrin und Andreas siezen. Wer sich wohl fragt, irgendwie, okay, wie kann das sein? Das ist der Hintergrund. Wenn ihr das Interview in der Zeit eines Tages vielleicht lesen solltet, dann ist es ein Sie-Interview, hier der Podcast, aber zumindest meinen Teil als du.
Also beginne ich doch nochmal neu. Hallo Philipp, hallo Frau Gilbert.
Ja. Nein, in Hamburg ist das Sie und der Vorname.
Ah, okay, alles klar.
Also, das ist das Hamburger Du.
Habe ich schon wieder was gelernt. Sehr gut. Sehr gut.
Außer bei St. Pauli.
genau.
Da gibt es das St. Pauli Du.
Genau. Also du hast ja gesagt, die ersten 100 Tage im neuen Amt, da hast du jetzt ohnehin wenig geäußert. Wir wollen gleich ein bisschen natürlich zu den aktuellen Themen sprechen. Liegt ja ganz viel auf der Hand. Wir gucken jetzt irgendwie ins Eurojahr im eigenen Land und vieles andere. Aber ganz kurz irgendwie, hast du eigentlich mal selber gespielt früher?
Ja, mit mäßigem Talent. Also wenn ich erwähnen muss, dass mein größter sportlicher Erfolg in der dritten Liga damals, Oberliga Nordrhein, war damals die dritte Spielklasse, wenn größter Erfolg sportlich war, die Vorlage zum Tor des Monats in den 80er Jahren, die ein gewisser Klaus-Dieter Nüken erzielt hat, dann wisst ihr, welche Meriten ich aktiv mir verdient habe.
Aber immerhin, dritte Liga ist ja nicht schlecht.
Ja, gut, also ja. Ja, und dann hast du aus deiner Perspektive mag das sein, aber mit den Jungs, mit denen ich unterwegs bin, die beeindruckt das nicht.
Ja, das stimmt. Aber deine sozusagen richtige berufliche Vita geht dann so los, dass du eine Ausbildung gemacht hast bei Bayer Leverkusen, also im Chemiekonzern, nicht beim Sport, ne?
Naja, Bayer war ja ein bisschen mehr als nur Chemie, ne? Also ist ja auch Pharma, genau. Ist ja auch nur ein bisschen Landwirtschaft, jetzt zum Leidwesen natürlich, wie wir mit
Monsanto,
mit der Monsanto-Geschichte ja erfahren haben. Ich bin tatsächlich ein Konzernkind in anderen Abführungen, habe eine Ochsentour da gemacht, sowohl im Werk als auch beim Fußball. Mein damaliger Chef, Kalli Kalmund, hat mich an die Hand genommen. Ich war fast 14 Jahre insgesamt dort. Habe also auch einen anständigen Beruf gelernt, Kaufmann, Fortbildung zum Wirtschaftsassistenten. Wird keiner mehr wissen, was es ist. Heute gibt es ja nur noch diese Masters und Bachelors, da bin ich ja schon wieder überfordert. Aber das war eine lehrreiche Zeit, war im Pharmavertrieb auch ein paar Jahre parallel dazu zur aktiven Zeit. Ja, und
aber es ist ja der Traum von ganz vielen jungen Menschen. Also sozusagen, man fängt an bei einem Pharma- und Chemiekonzern und landet dann im Sport. Wie kam denn dieser Wechsel in Sport? Aber hat sich da irgendwie Kalmund da entdeckt oder wie war das?
Ja, ich habe in der Tat, damals war es ja noch so, dass du eine Ausbildung bei der Bayer AG in Leverkusen, ich bin in Leverkusen geboren, auch wenn ich damals keinen Einfluss auf den Ort meiner Geburt hatte, aber also es war so, dass ich tatsächlich mich um eine Ausbildung beworben hatte und ganz aufgeregt war und hinterher, meine Mutter hatte mir das beste Hemd natürlich noch rausgelegt und alles, was man so macht, wenn man einen Job haben möchte. So, damals zumindest war es so. Und dann Job bekommen, Ausbildung gemacht und parallel dazu habe ich auch Fußball gespielt und habe dann in der Jugend bei Bayern 04 gekickt ein Jahr und da hat mich dann quasi Kalmund entdeckt in anderen Abführungen und hat gesagt, okay, also Profifußballer wirst du wahrscheinlich nicht bei deinem mäßigen Talent, aber bei einem anderen Karriereweg kann ich dir vielleicht helfen und er hat Wort gehalten.
Und dann bist du sozusagen dann in die Fußballabteilung.
Genau, ich war dann in den ersten Jahren ganz jung. Ich habe ja schon mit 26, 27 aufgehört, aktiv zu spielen. War dann verantwortlich für die Nachwuchsförderung bei Bayern 04. Habe dann parallel dazu den Fußballlehrer gemacht an der Sporthochschule in Köln. Und war dann Assistent von Kalmund. Also großartige Zeit, auch jetzt mit dem heutigen Kollegen Rudi Völler. Wir haben großartige Brasilien-Transfers gemacht. Zwar nicht mit dem Koffer, den Kalmund ja immer nachgesagt wird, ne, aber der uns auf Reisen begleitet hat. Aber es war eine unglaublich tolle Zeit, sehr lehrreich. Ja, vor allen Dingen der Vorteil ist natürlich, ich hatte nichts zu entscheiden. Konnte aber alles entscheidungsreif vorbereiten und habe natürlich so unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung stattgefunden. Ja, das heißt also, Fehler, die gemacht worden sind, wurden dann zum Glück Kalli Kalmund zugerechnet. Ne? Und allerdings habe ich auch wenig Lob bekommen. Das gehört allerdings auch zur Wahrheit.
Das hört man häufig, dass Kalmund viele Leute gefördert hat und ja, Talente herausgebracht hat, die dann später sich emanzipiert haben. Ne?
Absolut. Also ich bin ihm dankbar, auch wenn wir uns hier und da in den letzten Jahren vielleicht in ein paar Grundsatzthemen jetzt nicht mehr ganz so einig sind oder waren. Aber ich habe ihm viel zu verdanken, das gehört zur Wahrheit. Und von daher auch, wir haben heute noch ein enges Verhältnis, auch jetzt vor einiger Zeit bei seinem 75. Geburtstag noch eingeladen. Also die Bande hält, aber wie gesagt, es war auch eine harte Zeit. Auch das will ich nicht verhehlen.
Warum?
Ja, weil Kalli ist schon jemand, der fordert schon. Ne? Also es war jetzt nicht so nur Salätchen essen mittags, ja, sondern es war schon so, da hast du keine Freizeit. Und meine Frau, die mich ja nun seit über 30 Jahren begleitet, hat viele Male Kalmund verflucht. Das war auch Teil der damaligen Story.
Und wie ging es denn weiter? Wie hast du dich ja sozusagen von Leverkusen dann weiterentwickelt?
Naja, also der Prophet gilt ja im eigenen Lande nichts. Das war damals schon so. Und ich habe dann an der Sporthochschule in Köln damals, wir hatten einen überragenden Lehrgang mit wirklich tollen Leuten, mit Volker Finke, Friedhelm Funkel, Rainer Zobel, wer sie alle noch kennt, Winnie Hannes, Sebert, Keutka, Cargos, ich kann sie alle noch nennen. Also alles wirklich hochdekorierte Ex-Spieler. Und dieser besagte Volker Finke war derjenige, der mich dann zum SC Freiburg geholt hat. Und gesagt hat, Mensch, hier in Freiburg, wir brauchen einen Manager, Achim Stocker, damaliger Präsident, der schafft das nicht mehr alleine und hast ja nicht Lust und Zeit. Ja, gut, ich hatte beides oder zumindest Lust war mehr da, Zeit war dann ein Problem mit Kalli Kalmund. Das war übrigens noch ganz witzig, das will ich vielleicht erzählen, weil es war eigentlich klar, ich war so ein bisschen der Kronprinz im Hause und war auch als Nachfolger von Kalmund vorgesehen. Ne? Nur wann, hat man mir nie gesagt. Als ich dann meinem Chef damals gesagt habe, ja, ich möchte jetzt wechseln und ne, dann hat er gesagt, ja, okay, aber drei Bedingungen. Erste Bedingung war natürlich, klar, klassisch Nachfolgeregelung. Ja, also wir müssen gucken, dass so jemand da ist. So, da habe ich einen gewissen Ilja Kenzig im Übrigen, der damals noch in der Schweiz tätig war, den hatte ich mal kennengelernt und gesagt, Mensch, das könnte passen. Das zweite war, ich musste mein Telefonbuch kopieren. Also das war damals noch alles händig, ne, und alle wichtigen Nummern, alles stand da drin. Und er sagte, das musst du hier kopieren und mir geben. Und das Dritte, da sieht man, wie clever Kalmund damals schon war, hat gesagt, hör mal, und eines ist klar, wenn du irgendwann mal von Freiburg wieder wechselst, musst du vertraglich uns zusichern, dass du deine Dienste erst bei 04 anbietest. Und das war natürlich damals schon eine spannende Sache, die auch den ersten damaligen großen Riss in unserer Freundschaft gebracht hat, weil ich damals eben von Freiburg eben nicht mehr nach Leverkusen zurück wollte, obwohl sie damals Champions League waren, gespielt haben, sondern ich habe mich dann für den Zweitligisten 1. FC Köln entschieden und das war natürlich der Super-GAU für ihn.
Aber warum Köln? Also warum ist das, also man muss ja wissen, im Rheinland ist das ja schon so ein bisschen entweder ist das eine oder das andere. Warum?
Ja, also es ist wie hier St. Pauli und HSV, hätte ich bald gesagt, ne? Nur dass sie da halt in einer Stadt sind, wobei die Kölner ja sagen, Leverkusen ist ja eigentlich ein Stadtteil von Köln. Aber es war schon so, dass die Rivalität, die räumliche Nähe natürlich. Ja, Leverkusen war immer so ein bisschen auch der reiche Club, der durch die Unterstützung des Werks natürlich auch, man muss sagen, auch einen guten Job gemacht hat, aber auch international sehr erfolgreich war zur damaligen Zeit. Und der 1. FC Köln, dem die Herzen zugeflogen sind, der von der Tradition lebte, der am Boden lag. Und irgendwie hat tatsächlich Bauch und Herz entschieden und nicht das Portemonnaie.
Wann entstand denn eigentlich dieses Gefühl, dieses etwas vielleicht, darf man sagen, idealistisch oder moralisch wertvolle? Ist das in der Zeit in Freiburg entstanden oder kommt das schon aus der Jugend? Weil das war ja auch so eine Traditionsentscheidung. Ne?
Ja, absolut. Also ich will es mal so sagen, je älter man wird, desto weniger laut heult man mit den Wölfen oder muss man mit den Wölfen heulen. Also mir ging es zumindest so. Am Anfang war es natürlich auch noch nicht ganz so ausgeprägt, das sage ich auch, aber ich habe schon einen Großteil meiner neueren Sozialisation tatsächlich am Standort Freiburg erfahren. Das muss ich schon sagen. Das war schon beeindruckend, wie dieser kleine Club dort, wir haben ja nun auch in meiner Zeit, wir haben alle Jahre Bundesliga gespielt in der Zeit, aber viel wichtiger als der damalige Aufstieg in die Bundesliga war, waren so Entscheidungen wie Solaranlage aufs Dach, Ende der 90er. Wir haben eine Freiburger Fußballschule gebaut von den Leo-Kirch-Millionen, die alle sonst in die Spielerbeine investiert hatten. Die haben wir in Steine investiert, übrigens mit Energiebetrieben, auch mit einer Holzhack-Schnitzelanlage. Ich will damit nur sagen, also das waren also Themen, die uns damals Ende der 90er schon beschäftigt haben. Deswegen habe ich da einen Großteil meiner Sozialisation tatsächlich erfahren.
Und dann die Jahre beim FC Köln, dann war, du bist auch damit aufgestiegen dann, ne?
Ja, also Köln sogar zweimal aufgestiegen, aber wer zweimal aufsteigt im gleichen Club. Ja, das war eine ganz bewegte Zeit und ich glaube heutzutage weiß ich nicht, ob ich nochmal am Standort beim 1. FC Köln, ob man oder insgesamt, ob das eine gute Entscheidung ist in der Stadt, in der man lebt, in der man Freunde und alles hat, ob man da Verantwortung in einem öffentlichen Job übernimmt, halte ich für schwierig, weil es kommen ja unweigerlich mal Stresssituationen und bisher war es dann immer so, dass du dein Köfferchen nehmen konntest und konntest sagen, jetzt gehe ich nach Hause. Aber da ist mein Zuhause, ne, in Köln. Und das ist natürlich schon ein Thema, was mich dann sehr umtreibt oder damals sehr auch natürlich alles so drumherum ein bisschen belastet. Ist ja klar an dem Standort, wenn nicht nur gewonnen wird. Und dann eben, da prallten natürlich auch Welten aufeinander. Das sage ich auch natürlich mit der Nachbetrachtung. Der fröhliche Rheinländer, ich bin auch Karnevalsjeck und gehe auch gerne dann feiern während der Tage. Aber bei mir ist das Credo der wirtschaftlichen Vernunft sehr ausgeprägt und es gab wirklich eine unglaublich aufgeheizte Mitgliederversammlung und ich habe immer so dieses Thema wirtschaftliche Vernunft in den Vordergrund gerückt und das beeindruckt den Kölner Fan, wenn er dreimal verloren hat, überhaupt nicht. Ne? So, und dann gab's gab es eine Mitgliederversammlung, tausende von Leuten da und geht jemand ans Mikro und sagt, ja, Mensch, Rettich, jetzt geben Sie endlich mal Geld aus. Ja, ich rechne Ihnen jetzt mal vor, was es uns kostet, wenn wir absteigen. Ja, und dann sag ich, ja, machen Sie mal so. Und dann sagt er, ja, so viele Millionen weniger Sponsoring, TV-Gelder, das. So. Und dann kam er auf einen Betrag, weiß ich nicht, 20 Millionen. Und jetzt geben Sie im Winter, ja, Mitgliederversammlung war im Herbst, jetzt geben Sie im Winter die Hälfte davon aus, 10 Millionen und alles ist gut. Und unter dem Gejohle und dem Applaus aller Mitglieder sagte mein damaliger Präsident, Andreas, jetzt musst du auch was dazu sagen. Ich sage, ja klar, mache ich Wolfgang. So, dann habe ich gesagt, wissen Sie, unsere Wettbewerber zur damaligen Zeit, 60 München, Cottbus und wie sie alle heißen, Bielefeld, die haben auch alle so kluge Mitglieder wie Sie sind. Und die stellen alle die gleiche Rechnung an. Und wenn jetzt jeder dieser Wettbewerber im Winter 10 Millionen investiert, steigt dann keiner ab? Und dann war Ruhe im Laden? Und dann war Ruhe.
Okay, da hast du aber nichts investiert.
Nein, ich hab mich da auch nicht treiben lassen. Und das ist natürlich dann schon ein Punkt. Ich glaube, das ist auch einer der, finde ich, zumindest großen Probleme der heutigen Zeit. Das ist übrigens kein exklusives Fußballproblem, ja, sich treiben lassen. Also wenn Verantwortungs- oder Entscheidungsträger nur sich begreifen und Verantwortung übernehmen in ihren eigenen engen Vertragslaufzeiten, ja, dann ist es ein Problem. Also nach dem Motto, nach mir die Sinnflut. Und das kann man ja übertragen auf alle Bereiche. Das ist in der Politik so, ja, da werden Erklärungen und Versprechungen und Konzepte entwickelt, die abheben in erster Linie darauf zu gucken, wie gewinne ich die nächste Wahl und nicht, wie komme ich zu besseren Zuständen in unserem Lande. Der Shareholder-Value-getriebene Manager des DAX-Konzerns guckt auch, wie er seine Performance während seiner Zeit erhöht, weil er vielleicht einen ordentlichen Boni bekommt. Und der Fußballmanager pfeffert im Winter die Millionen raus, weil er damit seinen eigenen Hintern rettet, weil er weiß, wenn wir absteigen, werde ich sowieso entlassen. Also so kannst du ja keine nachhaltige Strategie entwickeln.
Wie häufig sind Sie denn mit Ihrer Strategie an Grenzen gestoßen in Ihrem beruflichen Leben?
Das war in der Tat schon ein, zweimal so, aber ich lege Wert darauf und das glaube ich auch, dass ich da fast Alleinstellungsmerkmal, ich bin in 30 Profijahren noch nie entlassen worden und das soll auch so bleiben. Und von daher ist das eben ein Punkt, der mir auch wichtig ist zu sagen, dass ich dann auch, ich bin Überzeugungstäter, ja, und wenn ich dann auch das Gefühl entwickle, hier geht es nicht mehr weiter oder das ist nicht mehr mit dem vertretbar, ja, dann gehe ich halt von Bord. Aber es gab noch nie einen goldenen Handschlag, ich habe noch nie eine Abfindung kassiert, das mache ich nicht.
Das ist bei Ihrem jetzigen Job, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, wo die größte Herausforderung.
Ja, der goldene Handschlag bei der wirtschaftlichen Situation des DFB wird eher ein silberner.
Lass noch einmal ganz kurz die Zeitlinie weitergehen. Also Köln, ja. Dann, wie ging es dann weiter?
Nach Köln, das war dann sehr emotional. Wie gesagt, ich bin dann auch tatsächlich von Bord gegangen, nach einer Niederlage in Bielefeld, weil ich gesagt habe, jetzt möchte ich auch Verantwortung übernehmen. Ich ihm gesagt habe, ich kann jetzt nicht unseren Direktoren jeden Tag erklären, Benchmark, und wir müssen alle Leistung uns an Leistungen messen lassen. Und das gilt dann nicht für den Sportgeschäftsführer. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, mit Blick auf die Tabelle, ja, dann ist es jetzt noch Zeit für mich. Ne? Und bin dann, habe mir eine Auszeit gegönnt und wollte letztlich erstmal ein paar Monate, habe ich meiner Frau versprochen, nichts machen. Ja, und dann kriege ich irgendwie einen Anruf, Walter Seinsch, Augsburg. Kennen Sie mich? Sagt der ja, Präsident damals. Sag ich, wenn ich ehrlich bin, nee, kenne ich nicht. So. Und ich kann den wirklich nicht. Die FC Augsburg war damals in der dritten Liga. Ich habe mich natürlich dann schnell danach, im Nachgang des Gesprächs, schnell gegoogelt und so, was das für ein erfolgreicher Unternehmer war. Kick und Taco, Gründer und. Also so alles hoch. Also wirklich.
Kick ist ja wirklich ein großes Ding. Ne?
Ja, also, ja, nein, also wirklich, also dass ich... Ich bin halt Fußballmanager, da kennt man natürlich nicht alle. Ne? So. So.
Da kommt man nicht bei Taco.
Ja, genau. Ja, okay.
Oder so. Ja, genau.
Oder so, ja gut, das war jetzt böse. Ne? Nein. Also es war so, dann habe ich gesagt, nee, kennen Sie nicht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn mir vorstellen könnte, nach Augsburg zu kommen. Dann habe ich gesagt, nee, wenn ich ehrlich bin, ich bin jetzt gerade in Köln, ich bin noch ein bisschen leer in der Birne und so. Und dann sagt er, ja, habe ich gesagt, aber wissen Sie was, rufen Sie mich in 3 Monaten nochmal an, vielleicht hat sich ja was geändert. Und irgendwie 6 Wochen, wenn du nichts zu tun hast und deiner Frau auf den Geist gehst, habe ich dann gedacht, hör mal, irgendwie, jetzt sag ich zu meiner Frau, ich sage, komm, wir fahren mal nach Augsburg, ist das eine Stadt, in der wir leben könnten, ne? So, und dann sind wir hin, Wochenende, kannten keinen, nix, sind durch die Stadt gelaufen, ne, und wirklich toll, also ich war total überrascht und habe dann gedacht, ja, hoffentlich ruft er nochmal an, ne? Also, so. Und irgendwann tatsächlich klingelt das Telefon und dann war wieder Seinsch dran. Ja, und dann ging es ganz schnell. Und dann sind es auch die längste Zeit gewesen. 6 Jahre bin ich dann beim FC Augsburg geblieben. Wir sind dann in die Bundesliga aufgestiegen, haben nebenbei noch ein Stadion gebaut. Das Schönste war dann, als ich da angefangen hatte, war, habe ich gesagt, okay, was hast du für Ziele? Wo willst du eigentlich hin? Dann habe ich gesagt, so bekannt werden wie die Augsburger Puppenkiste. Und bin dann direkt, also einer meiner ersten Wege war dann zu der Augsburger Puppenkiste, mit den Verantwortlichen zusammengesetzt. Und daraus ist übrigens auch die Titelmelodie entstanden. Ne? Also
im Augsburger Stadion.
Im Augsburger Stadion, bei jedem Tor wird ja eine Insel gespielt. Ne? Und dann haben wir auch solche witzigen Sachen, haben wir gesagt, okay, jetzt hör mit dem Käse auf, immer Wimpel zu überreichen oder sowas. Ne? Ja, wir haben Puppen aus der Augsburger Puppenkiste überreicht.
Den anderen
Mannschaften.
Ja, genau. Vom Anschluss.
Ja.
Okay. Also die längste Zeit hast du in Augsburg?
6 Jahre, genau.
Und warum geht dann sowas zu Ende?
Weil ich dann für mich das Ende der Fahnenstange gesehen hatte und nach 6 Jahren, also wir hatten alles erreicht, also für mich zumindest gefühlt alles erreicht. Wir hatten also eine Geschäftsstelle, die war im ersten Stock damals, als ich angefangen hatte, Donauwörther Straße, weiß ich noch genau, die war oberhalb einer Gaststätte. Ja, das war die Geschäftsstelle des FC Augsburg. Und neben gegenüber unserer Geschäftsstelle waren die Toiletten dieser Gaststätte, die im Erdgeschoss waren. Und also jeden zweiten Tag standen natürlich die Leute bei mir im Büro und haben gesagt, oh, Entschuldigung, Herr, ich dachte, ich wollte hier die Toilette. Ne? Also so, und das bis hin zu dem neuen Stadion, was ja auch WM-Standort hinterher war für die Frauen-WM 2011, Aufstieg Bundesliga, Klassenerhalt Bundesliga, dann habe ich gedacht, was willst du ja noch mehr machen? Und habe dann auch frühzeitig dann gesagt, dass ich meinen Vertrag nicht mehr verlängere und wollte dann was anderes machen. Und das ist es dann ja auch geworden. Ich bin dann ja zur DFL gewechselt.
Darf ich mal eine persönliche Frage dazwischen stellen? Ich habe mich schon immer gefragt, weil Sie Ihre Frau so häufig erwähnt haben jetzt. Ist es nicht eine der größten Herausforderungen, wenn man in diesem Metier arbeitet, eine Familie zu erhalten? Weil es klingt ja wie ein Diplomat, der von Land zu Land weiterzieht und man hat ja auch nicht so viel Zeit.
Also da haben Sie in der Tat 100% recht. Also das war auch einer der Gründe im Übrigen, warum ich dann, wenn ich jetzt die DFL-Zeit auch dann direkt überspringe und nach St. Pauli komme, warum ich und meine Frau und ich in dem Falle aus St. Pauli weggegangen sind, weil wir bei uns im privaten Umfeld, meine Mutter schwerstkrank, ihre Mutter schwerstkrank, dann gesagt haben, jetzt gibt's ein paar wichtigere Themen als den Fußball. Und meine Frau dann entschieden hat, wir gehen jetzt zurück in die Heimat nach Köln. Und deshalb bin ich ja auch bei St. Pauli von Bord gegangen. Das hätte ich noch, wir wären da nie wieder weggegangen aus Hamburg. Also super Stadt, großartiger Club. Aber da ich keine bessere Frau mehr finde als die, von der ich jetzt so oft berichtet habe, irgendwie das Tape brauche ich da noch. Ne? Das muss ich mir vorne vorspielen. und deswegen, also ja, wir sind
überall. Aber man muss schon leidensfähig sein, weil nicht nur die ganzen Umzüge, weil du bist ja auch dann jedes Wochenende unterwegs gewesen, alle Jahre.
Ja, das stimmt. Also meine Frau hat zum Glück, das gehört auch in dem Falle wieder zur Wahrheit, meine Frau hat die Umzüge organisiert. Deswegen hat sie dann irgendwann auch gesagt, oh Junge, jetzt ist auch Schluss. Ne? So, und das hat sie, wie gesagt, über 30 Jahre mitgemacht. Aber meine Frau kannte das nicht anders. Wir haben uns ja schon kennengelernt in dieser wenig erfolgreichen aktiven Zeit von mir. Und sie wusste, dass die Wochenenden dem Fußball gehören. Ne?
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen, Orientierungs- Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Sag mal ganz kurz zur DFL-Phase, weil ich meine, das ist sehr interessant, dass du sozusagen jemand wie du nicht nur die Vereinsseite kennst, sondern auch die DFL-Seite und jetzt heute die DFB-Strukturen. Wer hat dich zur DFL damals geholt?
Das war Rainer Trauball, der damalige Aufsichtsratsvorsitzende und damalige Präsident von Borussia Dortmund. Der hatte mich angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich wollte einfach nach so vielen Jahren ja, auch tollen Erlebnissen, Erinnerungen und des Vereinsfußballs auch mal was anderes machen. Hätte mir auch vorstellen können, in die Wirtschaft zu wechseln. Ja, ich habe auch immer da schon auch mich immer für Zahlen und Themen interessiert. Aber ich habe dann gedacht, okay, da nochmal an Bord zu gehen, ist vielleicht auch interessant.
Das war ja vor Seifert dann.
Nein, mit Seifert. Also Seifert war ja da. Es war ja eine Entwicklung bei der DFL. Die DFL ist ja gegründet worden, für die es nicht wissen, war ja 2000, 2001. Ist ja quasi aus dem DFB heraus, der ja weiterhin der Dachverband ist im Übrigen. Es gibt ja 21 Landesverbände und die DFL quasi, die unterhalb des Dachs des DFB sind. Und diese DFL verantwortet und vermarktet die Interessen der 36 Profiklubs, also der ersten und zweiten Bundesliga. Und da in die Geschäftsführung einzusteigen, war schon interessant. Das hat sich, wie gesagt, die haben sich damals abgespalten im Jahre 2000, 2001, also Dezember, Januar. Und die Entwicklung war rasant. Seifert hat ja über viele Jahre auch einen Top-Job gemacht. Er war ja für das Thema Vermarktung und alles außerhalb des Sports und ich für den Sport verantwortlich. Aber ich habe dann nach 3 Jahren festgestellt, so, das ist es dann doch nicht in der Frage, weil die DFL hat keine Fans und hat auch keine Mannschaften. Also am Wochenende bei den Spielen irgendwo zu sitzen in einem Stadion und bei dem Torerfolg nach links und rechts zu gucken und nicht jubeln zu dürfen, weil du ja neutral sein musst, das war jetzt nicht so gut.
Das ist so wie Journalist im Stadion. Ja, man sitzt dort und ist immer emotional gedämpft
aber,
sein.
Ich habe den Eindruck, bei dem einen oder anderen Journalisten, der ballt dann aber schon mal die Faust so. Ne?
Aber das stelle ich mir schwer vor, sozusagen bei der DFL für den Sport verantwortlich zu sein. Weil die DFL von außen betrachtet steht ja für Geld und Vermarktung.
Ja.
Und das ist natürlich ein Job, der wahrscheinlich auch Grenzen hat, wo es schwierig ist, so auszubrechen.
da haben sie hundertprozentig einen Treffer gelandet, weil bei meiner Vorstellungspressekonferenz habe ich mich genau mit folgendem Satz schon unbeliebt gemacht, nämlich als ich gefragt wurde, ja, wie ist denn Ihre Zielsetzung, Rittig, habe ich gesagt, ich möchte, dass die DFL nicht mehr nur als Vermarktungsverband wahrgenommen wird. Und das ist in der Tat schwierig in der Frage, aber genau wie jetzt, meine jetzige Aufgabe, ich versuche immer Entscheidungen vom Sport denkend zu treffen. Ja, also nicht die Frage zu stellen, womit können wir jetzt die meiste Kohle verdienen, ja, sondern was dient dem Spiel, was dient den Spielern und dem Sport in erster Linie. Das ist die Herangehensweise sowohl damals als auch heute.
Dein letzter Schritt vor heute war dann Pauli. Also du wurdest irgendwie dann von der DFL direkt oder war da eine Unterbrechung dazwischen?
Also ein paar Wochen gefühlt. St. Pauli war dann in der Tat eine großartige Sache und ich erinnere mich noch an die Pressemitteilung. Also wir hatten uns in die Hand gegeben, hatten noch gar keinen Vertrag gehabt damals. Joachim Pawlik und Oke Göttlich, das waren die beiden damaligen Präsidiumsmitglieder, die mich verpflichtet haben. Und da sitzt man zusammen und dann kam dann der Pressemann dazu und dann gesagt, ja, wir brauchen jetzt ein Zitat von Ihnen, Herr Rittig, oder du, wir waren ja St. Pauli, du, Andreas. Und dann sage ich, ja, dann bin ich wie folgt zitierbar. Zitierfähig. Ich habe mich für das wirtschaftlich schlechteste Angebot entschieden. Und dann sagt er, das kannst du ja nicht so sagen. Ich sage, ja doch, wahrheitsgemäß, so wie es ist.
Wenn man so mit Menschen spricht, die sie auf dieser ganzen Zeit begleitet hat, dann stellt man am Ende fest, dass sie ja schon sehr polarisieren. Es gibt diejenigen, die sagen, boah, es gibt niemanden, der ist so mutig wie der und der traut sich was und kämpft. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, oh, ist aber echt manchmal stur und schwierig. Wenn Sie jetzt sich aussuchen dürften nach diesen ganzen Jahren, jetzt sind Sie ja in einem anderen Becken angekommen im DFB, wie Sie am liebsten in Erinnerung blieben. Gibt es da etwas, sich so durchgezogen hat durch all die Jahre und verschiedenen Vereine?
Also erstmal würde ich Ihnen, Frau Gilbert, empfehlen, sich nur mit Leuten der ersten Gruppe zu treffen. Ja? Also bitte meiden Sie die zweite Gruppe. Ja? Also es ist so, was mir immer wichtig war, und das stimmt, Sie haben es gut beschrieben, viele mögen mich, viele, vielleicht noch mehr, mögen mich nicht. Spielt auch am Ende keine Rolle, weil das jetzt nicht der Gradmesser für mein Handeln ist, ob mich jetzt jemand mag oder nicht, sondern ich bin Überzeugungstäter. Und das kann dann auch, ich will nicht sagen stur, sondern überzeugend. Oder ich bin überzeugt von dem, was ich tue. Was natürlich nicht immer richtig ist, ist ja logisch, ist ja selbstredend. Aber für Dinge einzustehen, mal den Rücken gerade zu machen, auch dem sogenannten, das war immer so ein bisschen damals unser Freiburger Antrieb, so dem Establishment auch mal vor Schümern zu treten. Also das hat mir schon immer Freude bereitet, das muss ich ehrlich gestehen. So ein bisschen auch, so ein bisschen gegen den Mainstream und mal zu sagen, das wollen wir doch mal sehen, ob wir das mit unseren Bordmitteln und mit unseren Themen nicht auch hinkriegen. Und das war schon ein Antrieb, da bin ich auch ganz ehrlich. Und was mich aber am meisten gefreut hat in allen Stationen, auch bis heute, dass ich zu den Leuten, mit denen ich tatsächlich die nah an mir dran waren oder sind, heute immer noch ein exzellentes Verhältnis habe. Also selbst wenn ich jetzt noch die an meiner Assistenz aus Freiburg vor 25 Jahren noch Kontakt und auf den Stationen auch danach. Also das ist für mich ein Gradmesser, der mich damit Freude erfüllt.
Was man ja vielleicht auch ergänzend noch sagen darf, da musst du mal selber kommentieren, ist, man verdient ja auch recht gut in deinem Job und du hast wahrscheinlich schon nach den ersten 5, 6, 7 Jahren in dem Job eine finanzielle Freiheit gehabt, auch so handeln zu können, die normale Menschen nie haben. Weil man, also mein Verständnis ist, heutzutage Geschäftsführer bei einem Fußballverein, bist du nicht ganz Einkommensmillionär, aber fast.
Ja, also ich habe jetzt natürlich jetzt nicht bei Clubs gearbeitet, die Champions League gespielt haben, aber ich habe gut verdient, gar keine Frage. Und ich glaube aber, das Entscheidende war auch für mich immer, meine Frau und ich, wir haben immer auch so gelebt, als wenn wir, ich sage jetzt mal, mit einem Einkommen, sie arbeitet auch, meine Frau hat übrigens seit jeher immer auch gearbeitet, an jeder Station, bei der ich war, auch hat sie im Übrigen auch immer mit ihrem Mädchennamen beworben, sie arbeitet in der Apotheke, weil sie jetzt nicht so als Appendix des Managers oder des Geschäftsführers irgendwo sich vorstellen wollte. Wir haben dann eigentlich immer auch den Lebensstandard immer auch so behalten, weil wir gesagt haben, okay, wenn das morgen mal mit dem Fußball vorbei ist, dann wollen wir jetzt nicht irgendwas hinterher trauern. Ne? Und wir brauchen eben keine, also Sie sehen, ich meine, die Leute sehen es ja nicht, weil es ja ein Podcast, aber also mir bedeuten jetzt Klamotten nichts. Ne? Also ich habe jetzt keine Designerklamotten noch nie gehabt. Ne? Wir haben kein dickes Auto, keine Protzkarre oder sowas. Ne? Also, und wir auch im Urlaub gucken wir, dass wir uns so, da machen wir auch keine Weltreisen. Ne? Also,
aber du könntest.
Ja, was heißt ja? Mit diesem, du könntest, da bin ich schon mal drauf reingefallen, ja, damals bei Volker Finke, ja, weil der hat nämlich auch genau mit diesem Thema mich nach Freiburg gelockt, ja, so, ne, als wir dann zusammensaßen und ich sollte nach Freiburg wechseln, und dann hat er gesagt, ja, und stellt euch mal vor, Lebensqualität, ne, du kannst. Du bist eine halbe Stunde im Elsass, du bist eine halbe Stunde hier in der Schweiz und also von daher hast du ja Lebensqualität. So. Nach einem Jahr sitzen wir wieder zusammen, habe ich gesagt, hör mal Volker, ich sitze von morgens 8 bis abends 8 im Büro. Wann geht das los mit der Lebensqualität? Du könntest.
Ja. Aber trotzdem ist es natürlich, dass man sich in einem Umfeld bewegt, ne, was sehr davon getrieben ist, Marken zu zeigen. Aber eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus. Glauben Sie, dass Sie auch so, wie Sie denken und fühlen, bei einem Club wie Bayern München oder Borussia Dortmund oder vielleicht auch international funktioniert hätten? Hätte Ihnen das Spaß gemacht oder hätten Sie sich überhaupt da durchsetzen können?
Das weiß ich nicht, in der Frage, ob ich mich da hätte durchsetzen können, kann ich nicht beantworten, die Frage. Ich sag mal, ich hatte das Thema Bayern München, weil das ja auch vielleicht später auch nochmal ein Thema wird.
Ja,
ich befürchte
es, drauf,
wenn,
ja.
Ich dann, wenn ich dann sehe, wie du mit deinen Augen rollst, lieber Philipp. Aber ich muss sagen, ich habe zu Bayern München beispielsweise immer ein sehr, am Anfang eigentlich ein sehr vertrauensvolles, offenes, direktes Verhältnis gehabt. Ich kann auch berichten, ist ja nun alles auch verjährt. Wir haben ja auch damals in meiner Freiburger Zeit auch Handschlagverträge auch mit oder Dinge abgewickelt mit Uli Hoeneß, wo wir Spieler, Namen möchte ich jetzt nicht sagen, damals der schon vorzeitig bei Bayern unterschrieben hatte und dann wieder doch in Freiburg bleiben wollte und wir das dann in einigen Stunden, damals Karl Hopfer war noch dabei, zurück abgewickelt haben und uns dann die Hand gegeben haben, ist auch bis heute nie rausgekommen. Also es gibt so Themen, wo ich damals, zur damaligen Zeit, im Übrigen auch als junger Manager auch zu Uli Hoeneß hochgeschaut habe, so nach dem Motto, boah, so, ne, so. Das hat sich im Laufe der Zeit, je näher und je tiefer man in Themen eintaucht, etwas verändert, das sage ich auch ganz ehrlich. Ob ich da jetzt nun auch hätte bestehen können, weiß ich nicht, war aber auch nie mein Antrieb. Ich habe auch meine Jobwahl ja nie nach der Spielklasse abhängig gemacht, nie von Verdienst abhängig gemacht, sondern in der Tat in erster Linie von Leuten und von der Beinfreiheit, die ich hatte an den Stationen und ja, von der Jobzufriedenheit. Das war mir immer wichtig in der Frage. Welche Entscheidungen kann ich treffen? Ja, und das war für mich der Gradmesser und nicht, ist da jetzt ein Euro mehr oder weniger auf dem Konto.
Darf ich da noch eine Nachfrage stellen? Und zwar, Sie haben gesagt, am Anfang waren Sie begeistert und irgendwann haben Sie es besser verstanden und dann war vielleicht nicht mehr dieses Hochschauen, sondern dann hat sich der Blick etwas verändert. Können Sie festmachen, woran Sie das gemerkt haben, was Sie da beobachten konnten?
Ja, also ich muss sagen, ich würde mir vielleicht eher wünschen, dass wenn Uli Hoeneß hier mit am Tisch sitzt beim nächsten Mal, dann besprechen wir das in der Viererrunde. Ja, wir müssen ja kein Doppelkopf spielen, aber dann würde ich ihm auch die Gelegenheit geben, da was zu sagen, das, was ich dann meine. Das finde ich jetzt, wäre jetzt nicht redlich, wenn ich jetzt da Themen bespreche, wo er sich vielleicht jetzt nicht direkt zu äußern kann. Ich möchte nur sagen, dass das, was ich damit meine, ist allerdings nicht nur auf Uli Hoeneß und den FC Bayern gemünzt, ja, sondern das, damit meine ich ein paar Themen, die auch systemimmanent sind im Profifußball, die dann zu dazu führen, dass vielleicht diese Begeisterung oder totale Überzeugung und die Liebe zu diesem Sport, zu diesem Fußball, auf harte Proben gestellt wird.
Doch, mal ein Beispiel.
Ja, also jetzt wollte ich es aber genau wissen. Ne? Nein, nein, also ich muss sagen, diese ganze, die ganze Entwicklung, ich bin ja nun erklärtermaßen jemand, der für ja, so die, für das Thema, um es konkret zu benennen, für 50 plus 1 steht, also Thema Mitbestimmung, Teilhabe, nämlich, ich sage immer, eine Branche wie der Profifußball, der mit und durch die Öffentlichkeit sein Geld verdient, ja, der braucht gesellschaftliche Akzeptanz. Und wenn du diese gesellschaftliche Akzeptanz nicht mehr hast, wirst du auch kein Geld mehr verdienen und dann wirst du auch andere Themen nicht mehr bespielen können. Und da habe ich in den letzten Jahren in der Tat zunehmend festgestellt, dass es, dass diese Akzeptanz schwindet. Und ich stelle auch bei mir selber fest, ich will jetzt nicht dieses abgedroschene, diese emotionale Entfremdung des Profifußballs, aber es ist was dran, ja. Also ich will mal, ich muss jetzt mal ganz weit zurückgehen, nämlich zur Bundesliga-Gründung 1963. 1963 gab es, als die Bundesliga gegründet wurde, für die Jüngeren, gab es nur 16 Bundesliga-Vereine. Also das waren die Gründungsmitglieder. Und dann gehörte jeder Verein zu 100% dem Mitglied. Und der Mitgliedsbeitrag und die Zuschauereinnahmen, ja, das waren die entscheidenden Einnahmepotenziale für die jeweiligen Club. So. Und das hat sich verändert, ja, mit der ersten Ausnahmen durchbrechens der, des EVs, also der, des eingetragenen Vereins, durch Ausnahmen von der 50 plus 1 Regel damals, Ende der 90er, Wolfsburg-Leverkusen lassen grüßen. Und damit wurden das erste Mal wurden quasi die Mitgliederrechte weniger wert, ja, weil ja jetzt andere Gesellschafter hinzukamen und haben Mitgliederrechte verdrängt, weil neue Gesellschafter dazu kamen. Und das war ein erster großer Schritt. Der zweite war, dass, wenn ich dran mich erinnere, an das Thema Stadionnamen verkaufen. Ja? Also wenn ich mich früher mit meinem Kumpels verabredet habe, habe ich gesagt, hör mal, weißt du was, am Wochenende, wir gehen ins Wedau-Stadion oder wir gehen ins Waldstadion, ins Rheinstadion oder in den Wildpark. Ja, jeder Fußballfan wusste, wo wir uns treffen. Wenn ich ihm heute sage, also hör mal Peter, weißt du was, lassen wir uns im Easy-Credit-Stadion treffen. Er sagt, ja, wo ist denn das nochmal? Also auch das, das Thema, also dieser, das Stadion, das Wohnzimmer des Fußballfans, ja, hat plötzlich einen Namen, den er gar nicht kanntest, ne? Schwierig.
Am Ende, du weißt auch, in der Wirtschaft, Umsatz ist schon eine harte Währung und wenn man davon mehr hat, dann hat man halt mehr Gestaltungsmöglichkeiten und wenn man weniger hat, dann ist es schwieriger. Ist sozusagen, oder wärst du auch bereit zu sagen, als Konsequenz deiner 50 plus 1 Sicht, wir lassen uns auch ganz sehenden Auges abhängen vom englischen Fußball und akzeptieren dann zumindest im internationalen Vergleich nur die zweite Rolle zu spielen?
Mein lieber Philipp, ich schätze dich als erfolgreichen Unternehmer und klugen Kopf. Aber hier die Kenngröße, wirtschaftliche Kenngröße des Umsatzes so zu feiern, ist natürlich endet in der Sackgasse und ich erkläre dir das Ende der Sackgasse.
Okay, gerne.
Also gerade beim Beispiel Barcelona. Ja, Barcelona gehört vom Umsatz her zu den 4, 5 umsatzstärksten Clubs in Europa oder wahrscheinlich auch der Welt. Und trotzdem haben sie einen Arsch voll Schulden. Ja. Also ich sag mal, der Umsatz als solches, dann nutzt dir der ganze Gestaltungswille nicht, wenn du mit dem Umsatz, ich sag mal, nicht das Richtige machst. So, das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, das viel zitierte Rattenrennen führt zu nichts. Das heißt ganz konkret, du kannst einen Wettstreit mit Oligarchen, Staatsfonds und chinesischen Konglomeraten, die alle nach Peking führen, kannst du nicht gewinnen, wenn du seriös, wirtschaftlich und vernünftig arbeiten willst. Also ich sage jetzt mal, glaubt denn wirklich allen Ernstes jemand, Neymar damals in seiner Glanzzeit wäre nach Bayern München gewechselt für 250 Millionen, wenn sie es hätten bezahlen können, dann hätte doch der Katari gesagt, ja, dann kriegst du 300 Millionen bei uns. Das heißt, dieses Rennen kannst du nicht gewinnen, wenn du Wettbewerber hast, für die Geld keine Rolle spielt.
Nun gab es in der vergangenen Woche ja eine grundlegende Entscheidung, die Sie wahrscheinlich auch verfolgt haben. Und es ist nun möglich, sozusagen zu investieren in Fußballvereine und nicht mehr irgendwelche Umgehungsstrukturen zu schaffen dafür. Wenn ich richtig oder wenn wir uns richtig informiert haben und das ja auch berichtet wurde, dann ist es allerdings eine gedämpfte Entscheidung gewesen. Würden Sie sagen, das ist der Anfang etwas Größerem?
Also sprechen vom Investoreneinstieg in die DFL,
genau,
ne?
Richtig.
Also nicht in die Vereine, sondern die DFL darf jetzt sozusagen sich öffnen gegenüber Investoren.
Ja, also Ich war auf Einladung der DFL vor Ort mit meinem Präsidenten Bernd Neuendorf, also an dem Montagmorgen im Hotel in Frankfurt. Es war die denkbar knappste Entscheidung, die man sich vorstellen kann. Also kurz erklärt, es gibt ja 36 Profivereine. Von den 36 Profivereinen braucht man bei solch gravierenden Entscheidungen, das ist ein Investoreneinstieg, eine sogenannte Zweidrittelmehrheit. Das sind dann eben die 24 Stimmen, um die es ging. Es wurde geheim abgestimmt, ja, also wirklich zum Schmunzeln. Es wurde, jeder ist dann in eine Kabine gebeten worden und hat dann wirklich noch händisch auf Papier sein Kreuzchen gemacht. Im Jahre 2023, stark, muss ich sagen. Da fühlte ich mich als Traditionalist wohl, sage ich mit dem Augenzwinkern. Um die Frage zu beantworten, ich habe auch immer als DFL-Geschäftsführer übrigens nachzulesen, ich will auch gar kein Investoren-Bashing betreiben. Ich habe damals gesagt und sage es auch heute, Investoren sind herzlich willkommen. Sie müssen sich nur an die Spielregeln halten. Und das ist das Problem, ja, weil man muss schon die Unterscheidung machen zwischen Themen, für die du vielleicht stehst als Unternehmer, ja, die Realwirtschaft, und das im Gegensatz zum Profifußball. Weil es sind, natürlich ist die G&V und die handels- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen, natürlich sind die 1:1 übertragbar, gar keine Frage. Aber das Grundsystem ist ein anderes. Also wenn du jeden Tag alles richtig machst in deinem Unternehmen, dann wird sich das widerspiegeln in mehr Umsatz, aber vor allen Dingen wahrscheinlich auch mehr Gewinn, ja, wenn du gute Entscheidungen triffst. Wenn aber alle 18 Bundesliga-Manager jeden Tag alles richtig machen, steigen trotzdem 3 ab. Und auf der anderen Seite ist es so, dass dieses System Profifußball ja nicht in erster Linie, auch wenn es der eine oder andere gerne hätte, die Gewinnerzielungsabsicht in dem Sinne hat, dass er sagt, ich will in erster Linie Kohle damit verdienen. Nein, das ist eben genau da, wo die Welten aufeinander prallen und warum viele Traditionalisten oder Nostalgiker, zu denen ich mich zähle, sagen, nein, der Profifußball hat einen anderen Auftrag. Es geht eben nicht darum, wie in der Realwirtschaft so viel wie möglich Umsatz oder Gewinne zu machen, sondern hier geht es um ein paar andere Themen. So, und das müssen wir immer auseinanderhalten. Das hat aber nichts damit zu tun. Ich sage immer, Investoren, herzlich willkommen, sollen alle Kohle, alles nach Deutschland bringen, alles, im besten Falle jetzt demnächst zum DFB, ja, so. Aber sie müssen wissen, dass sie anders als in der Realwirtschaft eben dann eben nicht über den jeden Euro entscheiden können, wie die Mittelverwendung ist.
Aber kommen dann wirklich die richtigen Investoren, also die großen Investoren, wenn sie sich vorschreiben lassen müssen, wofür das Geld eingesetzt wird?
Ja, aber sehen Sie mal, ich habe zum Beispiel Herrn Hopp gegen alle Widerstände der Fanszene wirklich verteidigt, weil ich ihn nicht nur für einen ehrenwerten Mann halte, sondern auch für einen großartigen Unternehmer und sage, das sind für mich die Investoren und Unternehmer, die wir brauchen. Ja, also die mit einem altruistischen Ansatz hier ja nun über viele Jahre hinweg in einer Region Geld investiert haben. Im Übrigen versteuertes Geld, ja, was er bereits verdient hat, versteuert hat und danach investiert hat. Anders übrigens als die Werksclubs, ja, Bayer Leverkusen und der VW Wolfsburg, die ja durch die Organschaft, also steuerrechtliche Konstruktionen, ja sogar noch einen Vorteil haben von ihrem Invest, was sie an die sporttreibende Tochtergesellschaft ableiten. Also das ist für mich ein ganz anderer Ansatz. Und deswegen sage ich, um Ihre Frage zu beantworten, ja, Sie sehen ja, Dietmar Hopp lässt grüßen. Ich würde mir mehr davon wünschen.
Aber die haben natürlich auch, davon gibt es ja nur begrenzt in Deutschland, in der Liga, also SAP-Gründer.
Ja, 18 Bundesliga ist auch begrenzt, gibt es auch noch.
Aber es gibt noch nicht mal 18 Hops, würde ich sagen, also Menschen, die derartige Milliardenvermögen haben und darüber alleine entscheiden können. Ich weiß nicht, ob es 18 gibt, aber es ist schon eine wahnsinnige Ausnahme. Und ich wollte nochmal darauf hinaus, also ich habe schon verstanden, was du sagst, trotzdem ist mein Gefühl, wenn man deinen Weg weitergeht als Verband oder als Liga, dann wird es zumindest so sein, dass die ganzen herausragenden Spieler, die Deutschen oder generell alle nicht mehr in Deutschland spielen. Das muss man schon akzeptieren, oder?
Ja, also ich muss sagen, über welche Zeitachse sprechen wir? Wir haben Entwicklungen gehabt, da sind damals alle in die USA gewechselt. 70er Jahre, ja, Cosmos New York.
Da sind, kann man ja schon am Zenit drüber
ja, weg. Ja, aber ich will damit nur sagen, da war der Antrieb, wir sprechen immer über die Kohle. Ja, da war die Kohle und ne, da ist gesagt worden, da ist Belay und Beckenbauer und wie sie alle heißen, die sind alle nach USA.
Das sind die, die jetzt nach Saudi-Arabien oder genau, zu Miami.
Ja, und genau. Und ich wollte damit nur sagen, ich wollte das beschreiben auf der Zeitachse. Danach gab es eine Entwicklung, da sind alle nach Italien. Auch unsere deutschen Nationalspieler im Übrigen. Ja, warum? Weil auch steuerrechtliche Berlusconi-Dekret und weiß der Kuckuck alles, ne, wurden Dinge noch geschaffen, um den Herren Profis das Einkommen noch ein bisschen zu versüßen. Ja, da hat der Staat noch eingegriffen, da gab es unterschiedliche Abschreibungsmöglichkeiten, also Anreize geschaffen, warum alle nach Italien. So, danach gab es plötzlich, haben alle gedacht, ja, China ist aber auch schön, ne? Ja, so, dann sind sie nach China gewechselt. Ja, das war aber zum Glück nur eine Eintagsfliege. So, jetzt kommt die arabische Welt dazu. So, ich bin gespannt, was wir in 5 Jahren sprechen.
Aber worauf Philipp hinaus wollte, war ja eigentlich sozusagen, glaube ich zumindest, in der aktiven Zeit, in der man noch nicht sozusagen das Ende seiner Karriere einläutet, da würde ich jetzt mal sagen, spielen die Topspieler gerade eher bei Pep Guardiola, bei Man City und auch wieder vielleicht in Barcelona, die ja jetzt versuchen, das Ganze anders nochmal aufzuziehen. Aber trotzdem, da würde man sich ja als deutscher Fan wünschen, dass die vielleicht in der Bundesliga bleiben.
Also ein Florian Wirtz so als Beispiel, der wird jetzt, glaube ich, 18, 19, der wird noch maximal ein paar Spiele hier machen, dann ist der sicherlich in England oder woanders. Und bei vielen anderen ist es auch so, ein Harry Kane-Transfer, das kann Bayern wahrscheinlich noch einmal machen, aber eigentlich die Mehrheit solcher Leute wird hier in Deutschland dann nicht mehr zu sehen sein.
Ja, aber wer kannte Florian Wirtz vor 5 Jahren? Also ich möchte schon mal eine Lanze brechen und ich komme ja nun wirklich aus dem Nachwuchs und habe immer gesagt, du stehst doch von einer unternehmerischen Entscheidung, du auch, ja, Philipp, in deinem Hause, make or buy. Ja, gerade wenn ich ja über das Thema Fachkräfte nachdenke oder Arbeitskräfte. Das heißt, make, ja, bilde ich selber aus, oder bei, kaufe ich mir die am Arbeitsmarkt. So, und da müssen wir unseren Weg finden. Und ich sage, wir sind eben in Deutschland mehr auf dem Weg des Make. Ja, wir müssen eben sehen, dass wir, ich habe auch immer, das war auch immer mein Credo beim SC Freiburg, als wir angefangen hatten, unsere Reise damals. Wir haben eben genau das, wir haben die Millionen, ich habe es eingangs erwähnt, eben halt in die Freiburger Fußballschule investiert. Und wir haben gesagt, das ist der strategische Ansatz. Wir können dieses Rattenrennen und wollen es nicht mitmachen. So, und das übertragen auf uns in der Gesamtheit in Deutschland, sage ich, warum, auch in Freiburg damals haben wir gesagt, warum muss der FC Bayern, damals schon als Branchenprimus, warum muss der eine bessere Jugendabteilung haben? Warum muss der einen besseren Arzt haben? Warum muss der einen besseren Greenkeeper haben als wir? Nee, das sind Themen, da müssen wir investieren. Ja? Und dann werden wir auch bessere Spieler haben. Und so viele Spieler, die wir dann gut ausbilden, die kann auch die arabische Welt nicht mehr bezahlen.
Letzter Punkt dazu, ich mache mal jetzt ein Horrorszenario auf, an das ich manchmal denken muss. Also ich habe ja eine Sympathie auch für deine Gedanken. Trotzdem, ich denke jetzt mal so, es gibt ja im Basketball, ja, da gibt es die NBA, selbst die Deutschen gucken mehr auf die NBA als auf die deutsche Basketball-Bundesliga. Da wird auch Basketball gespielt und da sind auch irgendwie Leute in der Halle, aber es sind dann meistens 3.000 und noch viel mehr gucken halt NBA. Hast du nicht die Sorge, dass zumindest jetzt die Premier League diese Rolle einnehmen kann, der NBA und alles andere, dass die Bundesliga mehr oder weniger sich dann verzwergt zu einer Art BBL und man, ja, das findet auch statt, aber eigentlich gucken alle Deutschen auf die Premier League und sagen, da spielen meine Deutschen, da spielen irgendwie, ich bin Liverpool-Fan und ich bin auch noch ein bisschen HSV-Fan, aber eigentlich bin ich Liverpool-Fan. So ein Szenario, haben wir das nicht in 10 Jahren?
Nee, also das glaube ich nicht. Also ich weiß es nicht, ich habe auch keine Glaskugel, aber ich stelle das bei mir auch fest, ja, das mag jetzt auch altmodisch klingen, aber ich sage jetzt mal, so die Liebe und Leidenschaft zu dem eigenen Kiez, zur eigenen Region, zu dem, was um mich herum passiert, wird immer bleiben. Das heißt, deswegen bin ich auch ein Unterstützer, auch was die regionalen ob Zeitungen angeht, ja, und sage ganz einfach, diese Emotionalität, diese enge Bindung zu wissen, ja, den Lokalteil zu retten in den Zeitungen und zu sagen, okay, ich möchte wissen, was mit meiner Bäckerei da um die Ecke ist, ja, und das zu übertragen, ich möchte eine emotionale Bindung zum HSV, zu St. Pauli, weil ich in dieser Stadt lebe, die wird mir auch kein Arsenal London nehmen können. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das am Ende auch ein ganz wesentlicher Punkt des Bandes der Emotionalität bleiben wird, nämlich zu sagen, ja, das ist doch meine Stadt, das ist doch mein Club.
Nun hat man aktuell, glaube ich, mit dem VfB Stuttgart ein super Beispiel, was sozusagen ihre These unterstützt. Also ich habe selten so viele Menschen getroffen wie in den letzten Wochen, die auf einmal zu VfB Stuttgart-Fans mutieren. Das ist echt verrückt. Und sich damit identifizieren. Das ist wahrscheinlich auch erstmal vorübergehend, aber trotzdem zum Thema Identifikation, was ich mir sehr schwer vorstelle, und ich habe jahrelang ja auch die Nationalmannschaft begleitet, also mit dem DFB zu tun gehabt, ist diese Identifikation zurückzugewinnen. Weil das ist ja etwas, das ist nochmal größer als eine Auseinandersetzung mit einem Fußballverein, die ja über Generationen oft weitergegeben wird. Das ist ja eine Identifikation mit dem Land, mit der Gesellschaft, mit der Politik. Natürlich auch mit der Spielweise auf dem Feld, aber da trifft so vieles zusammen, dass ich mir, und das ist ja nun wahrscheinlich auch ein Teil ihres neuen Jobs, mich frage, wie will man das schaffen? Natürlich, klar, man hat im nächsten Jahr eine Europameisterschaft hier in Deutschland, das wird helfen, aber trotzdem kommt man nochmal dahin, wo man war, was so ein Stadion, eine Stimmung angeht bei einem Nationalmannschaftsspiel der Deutschen?
Auch das kann ich Ihnen nicht seriös und abschließend beantworten. Ich kann nur die Hoffnung äußern, dass ich mir das natürlich wünsche, dass das so kommen wird. Aber dafür sind wir, das können wir nicht herbeireden. Und ich finde immer, das sind so die Punkte, die mir auch wichtig sind, die darauf abheben, dass es immer, und der Fan hat ein ganz feines Gespür und eine Antenne dafür. Ja, genau wie der Bürger in unserem Lande weiß und Gespür dafür hat, was in der Politik passiert, weiß der Fußballfan, was bei der Nationalmannschaft passiert und wie da die Dinge sind. Und ich sage, wir müssen wegkommen von diesen Inszenierungen, ja, von diesen eben halt auf Vermarktung in erster Linie ausgerichteten Handeln, sondern wir müssen wieder zurückkommen zum Sport, zur Nahbarkeit, zur Bodenständigkeit, zur Anfassbarkeit. Das sind Themen, das ist ein Prozess. Das wird man auch nicht, weil es einen neuen DFB-Geschäftsführer gibt, jetzt wird nicht plötzlich alles gut. Ja, aber man muss es vorleben und ich bin bereit dazu und sage auch ganz klar, ja, das erwarte ich auch von unseren Spielern. Ich bin froh, dass wir mit Rudi Völler jemanden haben, der genau das ja verkörpert, was der Fußballfan, wonach er sich sehnt. Ja, leider gibt es nur einen Rudi Völler.
Können Sie uns sagen, jetzt haben Sie ja schon ein bisschen Zeit da verbracht, wie das zustande kam, dass man auf Sie kam, Sie angesprochen hat. Jetzt klingt da jetzt.
Warst du die erste Wahl? Warst du da die erste Wahl?
Genau.
Also ob ich die erste Wahl war, weiß ich nicht. Zumindest war ich dann derjenige, der den Zuschlag bekommen hat.
Da gab es ja in dieser ganzen Phase auch dann, oder kurz danach, dann Diskussionen darüber, ob das nun ein Affront sei, ob da alle, die das irgendwie vorab auch mitwissen sollen, Bayern, RB Leipzig, Vertreter, informiert sein. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das sind in der Tat meine beiden Lieblingsclubs in der Frage. Ich habe zu beiden ja bekanntermaßen ein besonderes Verhältnis. RB ist schnell erklärt. RB, für die, die es nicht wissen, steht im Übrigen für Rasenball. Hatte als DFL-Geschäftsführer ja zweimal die Unterschrift verweigert unter die Lizenz. Ja, ich habe gesagt, das ist für mich ein klassischer Umgehungstatbestand. Das trifft nicht den Geist von 50+1. Ich bleibe auch dabei, das ist nach wie vor so. Habe mich damals unbeliebt gemacht. Aber ich möchte trotz allem, das ist mir jetzt auch an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass auch RB etwas Gutes vollbracht hat. Während meiner St. Pauli-Zeit hatten wir eine große Aktion, hatten mit viel Druck damals es geschafft, dass der FC St. Pauli bei einem Spiel im Januar damals, zweite Liga, RB war damals noch zweite Liga, durften wir mit dem Schriftzug "Kein Fußball den Faschisten" auflaufen. Und ich habe dann gesagt, pass auf, mit meinem Präsidenten Oke Göttlich, haben wir gesagt, pass auf, das machen wir aber bei einem Spiel, mit dem es keiner rechnet und wo die Gegensätze nicht größer sein könnten, und haben RB uns quasi ausgesucht und haben gesagt, wir möchten diese Botschaft tatsächlich mit RB zusammen transportieren, und habe auch gesagt, auch wenn wir euch nicht mögen, ja, und wenn wir uns in der Frage der Mitbestimmung und Teilhabe eines Fußballvereins diametral gegenüberstehen, aber es gibt noch ein paar wichtigere Themen. So, und dann hat Minzlaff damals und Göttlich vor dem Spiel St. Pauli RB eine wirklich großartige Botschaft gegen rechts gerichtet vorgelesen. Ja? Und deswegen will ich damit nur sagen, auch da, glaube ich, haben wir zu verstehen gegeben, dass wir das auch noch auf eine andere Ebene tragen können.
Das ist kein fundamentaler Konflikt über alles, sondern es ist eine Sache. Ja?
Aber um auf Ihren Start beim DFB zurückzukommen, der sozusagen die RB-Manager und sein Kollege des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, sind ja weggelaufen, als sie beim DFB angefangen haben.
Ja, also ich habe aus in meinem Beratergremium. Genau, also wie gesagt, ich wollte nur erklären, warum der eine weggelaufen ist, RB, ja, das rührt daher aus meiner damaligen kritischen Haltung und mit Karl-Heinz, mit dem ich per Du bin seit vielen Jahren, aber rührt es daher, dass wir auch in der Frage 50+1 uns überkreuzt haben damals und er war übrigens bei einer Sitzung, die in die Geschichte eingegangen ist des deutschen Fußballs, nämlich der 22. März 2018, als der FC St. Pauli diesen Überraschungskuh gelandet hat und wir uns für 50+1 dann auch nochmal die Stimmenmehrheit besorgt hatten. Rummenigge war gar nicht dabei und hat aber dann danach, in der Nachbetrachtung, mich relativ öffentlich lautstark attackiert, so mit Überschriften, erste Seite beim Kicker, Retti ist ein Populist. Und dann erschien das alles und dann waren alle ganz aufgeregt bei uns, ich war bei St. Pauli zu der Zeit und dann habe ich gesagt, Andreas, da musst du was zu sagen. Dann habe ich gesagt, ja, sage ich, aber nicht heute. Ich schlafe einmal drüber. So, und dann habe ich einmal drüber geschlafen. Und dann am nächsten Tag, also war alles da an Medien und haben gesagt, jetzt was sagt jetzt Rettich zu Rummenigge, ne? So, wie begegnet er dem? Und dann habe ich nur einen Satz gesagt am nächsten Tag. Und den sage ich auch heute, weil er auch heute noch stimmt. Karl-Heinz Rummenigge war ein großartiger Stürmer.
Okay, also wann ist denn das sozusagen das Tischtuch mit den Bayern so richtig kaputt gegangen? War das der legendäre Auftritt von Uli Hoeneß, wo du im Doppelpass saßt irgendwie bei Sport 1 und da hat er dich ja als König der Scheinheiligen bezeichnet, es ging um die WM in Katar und da hast du dich auch sehr negativ geäußert oder kritisch geäußert und Uli Hoeneß war ja ein großer Befürworter für Katar. War das so der Moment, wo dann der endgültige Bruch kam mit Bayern?
Ich weiß gar nicht, ob es einen endgültigen Bruch gibt. Also ich empfinde das jetzt nicht so. Ich empfinde, ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich scheinbar nicht der Wunschkandidat von Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlaff war als DFB-Geschäftsführer. Das habe ich vernommen. Von Uli Hoeneß habe ich noch nichts gehört diesbezüglich. Ich habe vor ein paar Wochen im Stadion, ich war auf Einladung von Aki Watzke bei Dortmund gegen Bayern im Stadion, habe Herrn Heiner die Hand geschüttelt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er sich jetzt abwendet und mir nicht den Handschlag oder mir den Handschlag verweigert. Also ich habe jetzt auf der persönlichen Ebene, was die aktuellen Entscheidungsträger da angeht, habe ich spüre ich jetzt keinen Bruch, ne? Und oder empfinde das nicht so. Dass Uli Hoeneß, wenn er seinen Partner und einem wichtigen Sponsor, der zweistellige Millionenbeträge dem Verein zuführt, dass er den öffentlich schützt, wenn da einer wie Rettich im Fernsehstudio sitzt und das kritisch sieht, das verstehe ich. Und deswegen habe ich ihn ja auch als Botschafter von Katar bezeichnet.
Das macht Ihnen auch ein bisschen Spaß, oder? Da mal ab und zu drauf hinzuweisen.
Ja, aber es macht dann Spaß, wenn man sich mit den Großen reibt. Also ich sag mal, meine Devise ist ja immer, wer am Boden liegt, den tritt man nicht. Ne? Also auf die Kleinen und Schwachen kann ja jeder. Ne? Das macht ja keinen Sinn. So, aber die Großen da sagen, da mal genauer hinzuschauen und sich da mal was zu trauen, ich finde, das würde uns allen mal gut
tun. Ihr habt jetzt irgendwie auch gewisse Ähnlichkeiten, du und Uli Hoeneß. Also ihr habt sicherlich auch viele Werte, die ihr teilt, würde ich fast wetten. Also die Unterschiede sind eigentlich häufig gar nicht so groß. Oder siehst du es anders?
Nee, das ist in der Tat so. Deswegen sage ich ja auch, ich habe ja als junger Manager auch zu Uli Hoeneß hochgeschaut und konnte genau mit vielen Themen und auch mit seiner Unerschrockenheit, mit seiner Klarheit und auch mit seiner polarisierenden Art und einzustehen für bestimmte Themen sehr gut leben, ja, in der Frage. Aber wir haben halt hier und da unterschiedliche Auffassungen. Ne? Auch was so politische Ansichten angeht, das ist halt so. Aber das macht ihn ja nicht zu einem per se schlechteren Menschen oder mich. Ne?
Aber für jemanden, der sich jetzt nicht täglich mit dem Fußballbetrieb beschäftigt und das so jetzt so hört oder auch liest, ist es natürlich schon so ein bisschen auch so eine Branche, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Also das sind ja häufig die gleichen Figuren über Jahrzehnte oder Jahre, die sich da duellieren oder kappeln auf eine Art und Weise, die man ja jetzt, sagen wir mal, zwischen Lufthansa und einem Siemens-Chef oder bei Politikern vielleicht noch, aber nicht mehr findet. Also das ist ja wirklich eine Unterhaltungswelt teilweise auch, die bizarr und gleichzeitig aber auch irgendwie liebenswert ist, von außen betrachtet.
Ja, Frau Gilbert, aber ich muss auch da wieder den Unterschied, ich habe es ja versucht eben bei Philipp in der Frage Realwirtschaft zu den Unterschied herauszuschneiden, den will ich versuchen auch jetzt in Ihrem Lufthansa-Beispiel zu bringen. Also die Lufthansa wird sich, hat ja in erster Linie eher den Anspruch, ich sag mal, im Marktumfeld sich durchzusetzen und seine, mit seinen Wettbewerbern im besten Fall eine Monopolstellung zu erzielen. Und wird dann natürlich auch sich fair und sauber verhalten in dem Markt. Aber der Unterschied ist, Bayern München beispielsweise, dem nutzt eine Monopolstellung nichts, weil der braucht auch Darmstadt 98 zum Spielen. Das heißt, sie haben eben diese Wettbewerbssituation, die sie aus der Wirtschaft kennen, können sie gar nicht übertragen. Wir sind zwar Wettbewerber im Spiel, am Wochenende 15:30, wenn angepfiffen wird, aber dem Grunde nach, ja, und das erklärt vielleicht auch dieses Band, das man sich aneinander gekettet hat oder aneinander bindet, auch Bayern München braucht den Kleinen, ja, ob ihnen das gefällt oder nicht.
Aber gibt es nicht noch einen ganz großen Unterschied, den man vielleicht unterschätzt und gleichzeitig aber auch immer auf dem Schirm haben muss, und zwar die Öffentlichkeit? Es gibt ja kaum eine Branche, die auch so beobachtet, kommentiert, aber auch bestimmt wird durch die Öffentlichkeit. Also die, ich meine jetzt gar nicht unbedingt nur den Fan, sondern auch die mediale Öffentlichkeit. Und die hat ja eine Macht, auch im Fußball, oder?
Ja, ich sag mal, es ist in der Tat hier und da mal erschreckend, wenn letztlich auch Fans oder die Öffentlichkeit vielleicht den Namen des Busfahrers von Bayern München kennt, aber den von Ihnen eben genannten DAX-Chef oder Lufthansa-Chef, der zweistellige Milliardenbeträge verantwortet, eben nicht. Also da ist was in, da stimmt was nicht, ne? In der Frage von der Bedeutung, der realen Bedeutung und der gefühlten Bedeutung. Ne? Da bin ich bei Ihnen. Aber ich sage auch freimütig, ich kann auch alles andere nicht beurteilen, weil ich kann nur Fußball und kann nur dieses Umfeld beurteilen und bin bei allem, trotz allem froh und dankbar, dass ich in meinem Hobby das auch zum Beruf machen konnte und auch in diesem Umfeld mich bewege, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt Vertriebsleiter bei den Schraubenfabriken Würth, da würde mich das wahrscheinlich nicht so ausfüllen.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Lass mal ein bisschen über den DFB sprechen. Also du bist ja zu einem Verband gegangen, der in der Wahrnehmung, auch medialen Wahrnehmung gerade, ja, nicht gut aufgestellt ist. Da gab es einen Steuerskandal, da gab es irgendwie sehr viel interne Reibereien. Also man hat das Gefühl, das ist da jetzt irgendwie alles wirklich in großer Unordnung. War das auch ein Grund, das dann vielleicht doch gerade zu machen, da irgendwie aufräumen zu wollen, helfen zu wollen? Oder war das eher, was sich abgehalten hat, nach dem Motto, okay, die sind am Boden, da will ich mich eigentlich nicht jetzt noch reinsetzen?
Naja, also ich muss schon sagen, die Aufgabe, ich meine, wir tun ja jetzt so, als wenn der DFB, als wenn das gar nichts wäre. Ne? Also ich bin schon stolz darauf, stolz ist vielleicht ein falscher Begriff, aber ich bin erfülle das mit dem höchsten Maß an Zufriedenheit, diese Aufgabe übernommen zu haben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt deshalb unruhig geschlafen habe, weil ich gedacht habe, oh, der DFB, kannst du, nein. Also der DFB, der Deutsche Fußballbund, ist schon etwas. Das muss man mal deutlich sagen. Und bei allen Stationen, die ich hatte, bei allen Vereinen und auch bei der DFL, der DFB und die deutsche Nationalmannschaft, das ist nochmal eine andere Liga in jeder Hinsicht. Ja? Und das ist was Besonderes, um das mal deutlich zu sagen. Weil Mannschaften gibt es eben halt schon ein paar, aber ich will jetzt nicht sagen, die Mannschaft gibt es nur einmal, aber weil auch das sicherlich zu kritisch gesehen wurde damals.
Das Slogan,
genau, deswegen ne, mit dem Augenzwinkern, weil es gibt ja auch beim DFB mehrere Mannschaften, wenn ich an unsere Frauen denke, die ja nun auch für Furore sorgen, mal mehr, mal weniger, wie bei den Herren, warum soll sich das da unterscheiden, aber ich habe das aus voller Überzeugung, bin ich die Aufgabe angetreten und mit besonderem Augenmerk dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation, auch das hat mich angesprochen, zu sagen, okay, es ist wirtschaftlich herausfordernd, aber ich sag mal, ich denke, das liegt mir, mit eben nicht aus dem Vollen schöpfen zu können, konnte ich auch bei keinem Verein, bei dem ich war, aber zu sagen, jetzt wollen wir noch mal sehen, ob wir das aus diesen Möglichkeiten nicht das Beste draus machen, ja, in der Frage.
Muss man denn vieles, was Oliver Bierhoff gemacht hat, zurückdrehen?
Auch ich will jetzt auch kein Oliver Bierhoff-Bashing betreiben. Ich habe mich mit ihm getroffen im Übrigen, weil ich auch mal, das war mir wichtig, ein paar Dinge zu verstehen, ja, in der Frage, auch seine Entscheidungsprozesse. Also ich gehöre nicht zu denen, die nur zwei schlechte Manager kennen, ne? Den Vorgänger und den Nachfolger, sondern ich wollte schon wissen, was er bei bestimmten Entscheidungen, was er sich dabei gedacht hat. Das war interessant. Einige Dinge konnte ich gut nachvollziehen, einige habe ich anders bewertet. Aber vielleicht liegt es ein bisschen auch, wir haben ja schon über meinen Lieblingsverein gesprochen, vielleicht liegt es auch ein bisschen am unterschiedlichen Typus. Ja, Oliver hat ja nun auch in Essen Fußball gespielt. Ja,
ist auch Essener.
Ist Essener, aber er war beim Lackschuhverein Schwarz-Weiß-Essen und ich bin beim Arbeiterverein Rot-Weiß-Essen zu Hause. Also von daher ist das vielleicht auch ein Grund für unterschiedliche Sichtweisen.
Was wurde denn in der Vergangenheit Ihrer Meinung nach, jetzt haben Sie ja 100 Tage fast voll, falsch gemacht?
Ich glaube, dass das Grundproblem ist, dass mir die ordnende Hand gefehlt hat. Also die ordnende Hand meint, wenn Sie sich anschauen, das verträgt keine Organisationsstruktur, im Übrigen auch kein Wirtschaftsunternehmen, wenn du an der Spitze pausenlos neues Personal hast. Ja, also wenn der CEO pausenlos gewechselt wird, das verträgt kein Unternehmen und wird auch in schlechten Zahlen sich widerspiegeln.
Beim DFB war das jetzt das Präsidium. Also der Präsident hat sehr oft gewechselt.
Ja, ja, genau. Und wenn ich jetzt den CEO mit dem Präsidenten auf eine Ebene, dann ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich glaube, und da sehe ich auch ein bisschen meinen Auftrag, um das auch mal deutlich zu sagen, wir haben ja verschiedenste Interessen. Man muss sich das Gebilde DFB ja mal vorstellen oder vor Augen führen. Was ist denn der DFB? Der DFB ist am Ende organisiert in sogenannten 5 Regionalverbänden, die auf die Region abheben. Ne? Also Nordost, ne? West, Süd, Südwest. Ne? Also das heißt, nach regionalen Gesichtspunkten gibt es 5 Regionalverbände. Und darunter hängen 21 Landesverbände. Also die Regionalverbände werden nochmal feingliedriger in kleinere Regionen aufgeteilt. 21 Landesverbände plus die DFL, die ja auch zu diesem Gesamtkonstrukt gehört. Und es gibt unterschiedliche Motive, unterschiedliche Begehrlichkeiten, auch gerade wenn es ums Geld geht, unterschiedliche Finanzströme. Und was mir gefehlt hat, ist eben, dass zu oft und zu viel Proporz- und Regionalitätsprinzip hier eine Rolle gespielt hat in Entscheidungen und nicht eben von oben, ich sage jetzt mal aus der Vogelperspektive, geguckt wurde, was dient denn jetzt eigentlich dem Fußball in seiner Gesamtheit? Jeder hat so seinen Blick, ne? Der eine aus Nordost, der andere aus Südwest, ja, der andere aus, ne? Und ich glaube, das zu begreifen, das zusammen besser zusammenzubringen im Sinne von, es ist am Ende übrigens immer derselbe Spieler, ja, der einmal beim Landesverband in Südwest spielt, dann vielleicht den Adler auf der Brust hat, wenn er auf der DFB-Ebene spielt, oder wenn er das braun-weiße Trikot von St. Pauli anhat. Es ist immer derselbe Spieler. Er hat nur ab und zu mal eine unterschiedliche Trikotfarbe an. Und das auch zu begreifen, dass wir hier einen Auftrag haben, der eben nicht nur einem Regionalitätsprinzip unterliegt, sondern der am Ende aus einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel, nämlich von oben drauf ordnen. Und das meine ich damit. Und wenn keiner da ist, der das ordnen kann, weil er eben mit sich selbst beschäftigt war oder weil, wie Sie es eben richtig gesagt haben, weil Steuerthemen und sonstige, alle Themen da waren, die Kraft und Energie und Zeit gekostet haben, dann bleibt das Kerngeschäft, nämlich den Fußball zu entwickeln, auf der Strecke. Und das müssen wir jetzt wieder in den Vordergrund rücken und das wird eine meiner Aufgaben sein.
Was wäre so ein Ziel, also woran du dich vielleicht auch messen lässt, wenn du sagst, Mensch, das würde ich gerne erreichen, also in den nächsten nochmal 2 Jahren, was kann man erwarten?
Du kennst doch meine Vertragsdauer gar nicht.
Ich habe jetzt mal 2 Jahre.
Also ich kann dir nur sagen, ungeachtet der Vertragsdauer ist mein Ziel, wenn ich vom DFB weggehe, von Bord gehe, dann möchte ich, dass keiner mehr scheiß DFB ruft.
Wieso ist eigentlich diese Vertragsdauer so ein großes Geheimnis?
Ist kein Geheimnis, kann ich Ihnen sagen. Dezember 2026.
Okay.
Aber es sind mehr als
2 Jahre. Und die Euro, ist das für dich irgendwie ein Meilenstein? Also da jetzt gut abzuschneiden, sportlich, ich meine, sagen wir mal, Vorrunden aus, wäre da auch irgendwie für dich ein Problem, ne?
Also das ist auszuschließen in der Frage, dass wir in der Vorrunde ausschließen. Also,
okay. Ja. Was erwartest du denn?
Dass wir weiterkommen.
Also ab wann ist für dich ein Erfolg?
Ja, Erfolg ist, wenn uns die Herzen zufliegen.
Also das heißt auch einen, sagen wir mal, einen Achtelfinale aus in der Schießen gegen doch, Frankreich wäre okay.
Also ob es jetzt nun unbedingt gegen die Franzosen sein muss, weiß ich jetzt nicht. Aber ich sage nur, wenn wir an die emotionale Bindung und Freude des Sommermärchens ungeachtet der Platzierung nur ansatzweise ranreichen, dann war es ein Erfolg.
Können Sie uns denn erklären, weil Sie ja auch immer über das Sportliche kommen oder das so gesagt haben, wieso das mit dem sportlichen Erfolg jetzt erstmal bei der Männernationalmannschaft so lange auf sich warten lässt? Hat das auch mit Fluktuation zu tun? Hat das welche Gründe hat das?
Ja, es ist in der Tat, glaube ich, nicht ganz einfach zu beschreiben. Ich glaube, dass wir ja noch vor weniger als 10 Jahren im Übrigen ganz oben auf dem Thron standen. Also 2014 waren wir Weltmeister. Ich glaube, das ist wie überall, wie jeder Unternehmensdenker, wie wir übrigens auch in den Nachwuchsleistungszentren auf unterer Ebene, als auch bei der A-Nationalmannschaft das Problem haben, dass wir dort auf dem Zenit letztlich dann eben nicht die richtigen Weichen gestellt haben. Also das ist, aber es ist ja klar, wenn du ganz oben auf dem Berg bist, dann kannst du eben nur runterkommen.
Was zum Beispiel?
Ja, eben das Thema auch der Kader, der strategischen Kaderplanung. Ja, ich will es mal so formulieren. Also das, was wir aus den Vereinen kennen. Ja, also dass ich, wenn ich in Vereinen da bin, die wenig Geld zur Verfügung haben, muss ich ja nicht nur an morgen, sondern auch an übermorgen denken. Das heißt, ich muss ja auch Kaderplanungen gestalten, die heute sagen, okay, pass mal auf, der Müller, und damit meine ich jetzt nicht Thomas Müller, aber Müller-Meyer-Schmitz, um das mal, ne, der Müller ist jetzt 30, der kann doch vielleicht noch 2 Jahre, der Meyer ist jetzt schon 32, positionell, wann kommt wen, wer kommt wie dafür für die Nachfolge in Frage, wer kommt aus der U21, wer kommt aus der U19, wer kommt aus der U17, das heißt, eine strategische, über Jahre hinweg geplante Kaderplanung, die habe ich bisher vermisst in der Frage, die ich aus den Vereinen ja kenne. Ja, also ein verantwortungsbewusster Manager guckt ja nicht erst im Oktober, wen hole ich jetzt im Winter, ne? Sondern deswegen muss ich beim DFB, wo der Markt ja noch viel enger ist, weil ich ja nicht jeden Spieler verpflichten kann, deshalb muss ich mir viel mehr Mühe machen, auch mit Karriereplanungen von, ich sag mal, den jungen Hoffnungsstürmern oder Spielern.
Ohne jetzt zu sehr ins fußballerische Detail gehen zu wollen. es gab ja den Versuch, es gab ja auch, ich erinnere mich noch an die Situation, als ganz groß verkündet wurde, dass welche altgedienten Spieler jetzt nicht mehr nominiert werden. Ich erinnere mich an, ich glaube, Hummels, Müller, tatsächlich der Müller. Und das hatte sowas sehr Management-Reiches, also diese Verkündung. Und dann gab es aber auch wieder den Moment, da dachte man, uff, vielleicht braucht man sie doch noch. Und im Fußball haben ja auch ganz, ganz oft sowohl, also vor allem bei der Nationalmannschaft, die Vereine, als auch Berater einen ganz, ganz großen Einfluss für Leute, die sich da nicht täglich mit beschäftigen. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch schwierig, so einer Nationalmannschaft unabhängig eine Kaderplanung zu machen, weil so viele Menschen mitreden und auch Macht haben im Hintergrund.
Also ich erwarte von einem guten Manager, und ein Trainer ist ja nichts anderes auch als ein Manager in seinem Bereich, dass er sich eben halt frei macht, dass er natürlich externe Einflüsse registriert. Ja, das erwarte ich, das mache ich auch. Ja, aber am Ende muss er immer in der Situation das Beste für seine Entscheidung. Es ist immer ein Wettstreit um die beste Entscheidung. So. Und wenn Sie das Thema Berater oder anders, ich will das erste noch sagen. Sie müssen auch bei einer Kaderzusammenstellung immer zwei Dinge berücksichtigen. Das eine ist natürlich die sportliche, die aktuelle Situation. Nämlich die Frage, wie fit, wie gut ist der jeweilige Spieler aktuell? Welchen Mehrwert bringt er mir für diese Mannschaft? Aber es gibt auch außersportliche Gründe, die vielleicht einen Kaderplatz begründen, indem man sagt, deswegen sprechen wir von einem Mannschaftssport. Ja, nämlich das Thema Zusammengehörigkeitsgefühl, Teamgeist und wer ist wichtig für ein Gefüge einer Mannschaft, damit sie eine Stabilität bekommt. Und ungeachtet davon, ob derjenige möglicherweise auf dem Platz steht oder nicht auf dem Platz steht. Das heißt, es sind ja nicht nur, es spielen ja nie die besten 11, ja, in der Frage. Und mit 11-mal Maradona oder mit 11 Maradonas wirst du auch kein Spiel gewinnen können. Aber deswegen, das wusste schon Dr. Oetker, die Mischung macht's. Ne? Das ist das eine. Das zweite Thema, Berater, ist ein wichtiger Punkt, da haben Sie hundertprozentig recht. Ich will nur auch da meine Positionierung klar machen. Ich habe als DFL-Geschäftsführer seinerzeit einen Antrag vorgebracht oder zwei Anträge. Der eine war zu sagen, wenn Spieler, man muss sich das System vorstellen, wenn ein Verein einen Spieler unter Vertrag nimmt, dann unterschreibt der Spieler drei Verträge, also dreimal den gleichen Vertrag oder denselben Vertrag. So. Und die drei Exemplare werden an die DFL geschickt, werden dann abgestempelt, weil das dann der maßgebliche und der gültige Vertrag ist, damit hinterher bei Streitigkeiten keiner sagen kann, aber das war der Vertrag, der so. Das ist nur der den DFL-Stempel hat, ist der gültige Vertrag. So. Und dann werden die drei, von den drei Verträgen werden zwei zurückgeschickt, dann kriegt einer der Verein und einer kriegt der Spieler. So. Und ich habe gesagt, ich werde zukünftig als DFL-Geschäftsführer keine Verträge mehr entgegennehmen, bei denen der Beratervertrag, der beteiligt war, wenn der nicht die Unterschrift des Spielers trägt, also ich möchte, dass der Spieler weiß, was der Berater für eine Honorar und was für eine Leistung er für diesen bekommen hat. Weil ich einfach das im Rahmen der Transparenz, ich möchte, dass der Spieler das weiß.
Jetzt ist allerdings in diesem konkreten Fall gerade die Führungskraft, Herr Nagelsmann, in einer Berateragentur, die auch viele Spieler berät. Das heißt, da muss er wirklich moralisch fein sein. Bis jetzt hat man aber auch noch nicht beobachtet, dass er in irgendeiner Form sich davon beeinflussen lässt, muss man dazu sagen.
Also ich habe ja den Vorteil Ihnen beiden gegenüber, dass ich Julian ja nun auch schon jetzt nicht nur auf der USA-Reise kennen und schätzen gelernt habe, sondern auch hier und da, auch wenn in erster Linie Rudi Völler ja Ansprechpartner für Julian ist, aber die Berührung, die ich mit ihm hatte, er war übrigens ein kleiner Sidestep, aber er war übrigens schon mal bei uns Co-Trainer während meiner Zeit beim FC Augsburg, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir waren beim FC Augsburg in der zweiten Bundesliga und das Trainergespann in der Landesliga Süd war Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann. Also das ist ja wirklich großartig, ne? Aber seit der Zeit. So. Aber ich wollte nur sagen, Julian macht das bisher wirklich prima.
War ich die erste Wahl?
Bitte?
War er die erste Wahl?
Ja, natürlich.
Ich wollte nur mal checken.
Und Jula macht das wirklich prima und ich habe auch den Eindruck, dass er mutig ist, das, was er von seinen Spielern erwartet, lebt er vor und deshalb bin ich auch sicher, dass das, Philipp, deinen Unkenrufen zum Trotz, die Vorrunde auf jeden Fall überstehen wird.
Das ist gefährlich für ihn. Also, das ist schon, er ist noch sehr jung, diesen Schritt zu machen. Er kann natürlich nicht so einen Einfluss nehmen, wie er als Vereinstrainer auf eine Mannschaft einen Einfluss nehmen kann, weil er sie ja kaum sieht, die Mannschaft. Und hoffen wir alle, dass es nicht so kommt, aber würde in der Vorrunde die deutsche Mannschaft ausscheiden, dann wäre er, und deshalb mutig, wäre er, glaube ich, erstmal in Erinnerung als der Nationaltrainer, der es in Deutschland nicht geschafft hat, die Mannschaft in die Vorrunde zu bringen. Und ich glaube auch, dass das ein Grund ist, warum viele der Top-Trainer Angst davor haben, die Nationalmannschaft zu trainieren.
Sehen Sie, und Angsthasen können wir in der Position nicht gebrauchen.
Aber das...
Nein, also ich teile Ihre Auffassung, dass es eine andere Qualität an den Trainer oder Anforderungen stellt, weil richtigerweise die Zeit, Ideen in die Köpfe der Spieler zu transportieren, weniger da ist. Völlig richtig. Aber ein guter Trainer tut das, was die Situation erfordert. Und wenn ich weniger Zeit habe, muss ich halt anders portionieren.
Bist du eigentlich manchmal frustriert mit Verbänden generell? Also ich meine, du bist ja, sagst du, Demokrat und eigentlich sind ja Verbände auch was sehr Demokratisches, aber wenn man sich viele anguckt, der DFB auch lange, aber jetzt gerade auch, wenn man guckt auf die FIFA, die jetzt gerade da möglicherweise wieder Turniere vergibt, ist das für dich eine sehr frustrierende Sache?
Also erstmal spüre ich bei uns im Hause, beim DFB, und auch wir haben ja auch gerade jetzt auch neue Organisationsstrukturen, auch gerade in meinem Geschäftsbereich bekannt gegeben, und ich spüre eine Freude, ein Zupacken, eine Begeisterung bei uns im Hause, und es macht mir wirklich auch Spaß. So, dass ich erstmal nach innen gerichtet das, was ich beurteilen kann, und deswegen habe ich auch in den ersten 100 Tagen meine Kraft und Energie hausintern aufgewendet und eben nicht mit Podcasts und deswegen ist es mein erster öffentlicher Auftritt in dem Sinne, weil ich gesagt habe, erstmal nach innen wirken, und deswegen glaube ich, kann ich mir ein Urteil erlauben. Da ist alles prima. International muss ich sagen, habe ich wirklich Kummer. Das muss ich auch so deutlich sagen. Ich bin Demokrat und deswegen akzeptiere ich auch das Prinzip der FIFA. Ja, das ein Land, eine Stimme. Und das ist so. Und das muss man dann auch ertragen, wenn es dann so kommt. Was ich nicht
mehr... Also wir reden jetzt davon, dass die WM 2034 jetzt aller Voraussicht nach Saudi-Arabien vergeben wird. Und wenn man dich jetzt gehört hat als Kritiker von der Katar-Vergabe, dann kann man sich vorstellen, das begeistert dich jetzt nicht.
Ja, also ich habe mich jetzt noch nicht um Quartiere in Riyadh bemüht.
Wie alt wärst du?
Bitte?
Wie alt wärst du?
Also das überfordert mich dann auch in jeglicher Hinsicht. Aber ich muss sagen, das ist natürlich schon ein Prozess, der mir deshalb Kummer bereitet, weil die, um die es in erster Linie geht, nämlich die Spieler, völlig hinten runterfallen. Also was meine ich damit? Also dieser Vermarktungswahn, nämlich immer neue Formate zu schaffen, immer mehr Teilnehmer zu generieren und mit dieser einfach zu durchschauenden Taktik, nämlich jedem, dem ich ein Wahlversprechen mache und je größer das Teilnehmerfeld ist und ich je mehr ich glücklich mache Länder, indem sie da von dem großen Kuchen was abbekommen, was ja erstmal nicht schlecht ist, zu sagen, wir lassen viel mehr teilhaben an der Nascherei des großen FIFA-Kuchens.
Also das Mitspielen, ja.
Genau, ist ja erstmal nichts Schlechtes. So, es wird dann aber zu was Schlechtem, wenn wir feststehende Parameter haben. Wir haben nur 365 Tage im Jahr. Und dass man am Ende zulasten der Spieler die Formate, also es gibt ein Wettrennen der Konföderation, in dem Falle UEFA, die weiten aus. Ja, die FIFA schafft andere Formate. Dann gibt es Club-WM, dann gibt es Ja, aber die Anzahl der Mannschaften bzw. der Spieler, die das alles regeln müssen, man muss sich nur mal anschauen, wie die Belastungen der Spieler sind in den letzten Jahren durch diese unterschiedlichen Formate, ja, die ja noch steigen werden. Und da wird eigentlich der Kuchen quasi nicht nur gebacken, sondern auch verteilt, ohne dass man die Belastungsgrenzen der Spieler im Auge hat. Und das ist ganz klar zu verurteilen.
Man muss wahrscheinlich auch dazu sagen, so eine FIFA funktioniert ja so ein bisschen wie so eine UN-Vollversammlung. Also sozusagen die Länder, die mitstimmen, sind natürlich auf so vielen Kontinenten verteilt und die Möglichkeiten eben auch dort Politik zu machen und Interessen durchzuziehen, sind riesig. Das ist nochmal anders als beim DFB. Es ist halt ein Problem, was sehr, sehr schwierig zu lösen sein wird, wenn es einfach so viele Interessen gibt.
Naja, gut, also Herr Infantino hat es schon.
Der FIFA-Chef.
Der FIFA-Präsident hat es natürlich schon, hat ja auch eine in seiner Lehrzeit ja nun bei anderen abgeschaut, wie man Machterhalt sichert durch Wahlen und durch Zugeständnisse. Und da sind wir gerade bei den Kontinenten. Und ich sage nochmals, ich habe dem Grunde nach kein Problem damit. Und wir müssen auch von dem europäischen hohen Ross mal runterkommen und zu glauben, als wenn nur hier die Musik klangvoll gespielt werden kann. Ja, also da auch zu sagen, okay, welche Themen können wir gemeinsam angehen, halte ich erstmal dem Grunde nach für in Ordnung. Ja, aber wenn eben das Spiel und die Spieler und die Formate eben halt unter diesen Aspekten im Vordergrund stehen, dann begrüße ich das. Aber leider komme ich eben nicht zu dem Ergebnis, dass in erster Linie es hier darum geht, Spieler oder Dinge zu entwickeln, um vom Sport aus denkend.
Darf ich vielleicht noch einmal darauf zurückkommen? Sie haben gesagt, beim DFB, den haben Sie sich jetzt von innen angeguckt, ist alles okay. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie vielen Menschen ich in einer Funktion als Journalistin in den vergangenen Jahren beim DFB gegenüber saß, vor allen Dingen auch Präsidenten, die wieder gegangen sind, die genau das gesagt haben. Und worauf ich hinaus will, ist, die dann relativ schnell erkennen mussten, es gibt auch ein Kulturproblem, ein Problem im Umgang miteinander, die enttäuscht waren, deren Vertrauen auch oft missbraucht wurde. Sodass ich immer den Eindruck gewonnen habe, unabhängig von all den großen Problemen auf dem Spielfeld, was die Finanzen angeht, über die wir vielleicht noch ein bisschen detaillierter sprechen, gibt es ein Problem, nämlich einen Mangel an einer Atmosphäre des Vertrauens und gemeinsam gehen Wollens. Haben Sie das, bedenken Sie das? Haben Sie das auch? Ist Ihnen das auch begegnet? Und wie kann man so etwas verändern?
Also ich erinnere mich jetzt nicht, dass ich gesagt habe, dass alles gut ist beim DFB. Ja, also da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich habe gesagt, ich habe mir einen Überblick verschafft spüre eine positive Grundstimmung. Ich will es mal so formulieren. So. Aber Sie haben recht. Ich merke das auch und ermutige auch jetzt in letzter Zeit auch gerade unsere Führungskräfte und sage, seid mutiger, ja, und guckt nicht vorher hier Finger in Wind und was ist jetzt für politisch, wie ist die Großwetterlage und ich treffe danach meine Entscheidung, sondern treffe die Entscheidung immer aus der Überzeugung heraus, ich sag mal, was das Beste für uns als DFB ist. So. Ich denke auch, Sie haben recht, das Thema Vertrauen spielt eine ganz große Rolle. Das und auch fehlendes Vertrauen, muss man leider auch sagen, auch das gehört zur Wahrheit. Aber ich glaube, dass die mit Bernd Neuendorf, der ja auch noch nicht so lange dabei ist, mit auch Rudi Völler, mit, wenn ich jetzt auch Nia Künzer sehe, die ja die neue Direktorin, die auch zukünftig den Bereich Frauendirektion verantworten wird. Das sind alles, finde ich, integre Persönlichkeiten, die sich eben ja auch ja nicht in die Hose machen werden, ja, die aus Überzeugung Themen vorantreiben werden, die für frischen Wind, gerade was auch Nia angeht, da verspreche ich mir sehr viel in der Frage. Und Ich denke auch, dass es schon einen Kulturwandel braucht, gar keine Frage, aber der ist eingeleitet worden. Und da muss ich dem Präsidenten wirklich in der Frage ein Kompliment machen. Die Themen, auch gerade was die Strukturen angeht, auch alleine die Personalie Rettich, ja, also auch den Mut zu haben, eben gegen die Großen zu sagen, Mensch, ja, dann nehmen wir den Rettich jetzt dazu, spricht ja eigentlich auch dafür, dass man was verändern will. Ja, und also ich bin zumindest bereit, was zu verändern.
Ist denn der DFB wirklich so knapp bei Kasse, wie man das lesen kann?
Leider ja. Also wir haben, das auch, da verrate ich keine Betriebsgeheimnisse, wir haben ein strukturelles Defizit von 17,5 Millionen. Und was heißt strukturelles Defizit? Ganz einfach, ja, wir geben mehr aus, als wir einnehmen. Ja, so, und genau mit dieser Differenz. Und das sind jetzt Themen, die wir gemeinsam in den Griff kriegen müssen. Und das fängt im Kleinen an. Ja, und ich sage jetzt auch mal mit dem Augenzwinkern, auch ich habe eben auf die Hotelaufenthalte trotz vertraglicher Zusicherung meiner ersten 3 Monate verzichtet und übernachtet im Campus. Ne? Also jetzt
in den Spielcampus in Frankfurt.
In Frankfurt, an meiner Arbeitsstelle. Also da will ich jetzt keinen Orden für haben, aber ich möchte damit nur sagen, Sie können ja nur dann glaubwürdig für Themen wirtschaftliche Vernunft eintreten, wenn Sie nicht Wasser predigen und Wein saufen. Ja? Und deshalb sind wir als Führungskräfte alle aufgerufen, eben genau das auch vorzulegen.
Wie schnell kriegst du den DFB wieder auf eine schwarze Null?
Ja, also wenn wir Europameister werden, wird das schnell gehen.
Okay.
Haben Sie eigentlich auch so ein schönes Nummernschild vor der DFB-Zentrale für Ihr etwas kleineres Auto, wie Sie eben betont haben, und da steht dann Geschäftsführer drauf, oder wurde das mittlerweile abgeschafft?
Also ich weiß nicht, wie es da war, aber ich habe das auch mal gehört und gelesen, aber ich darf Ihnen verraten, dass ich seit vielen Jahren und nicht erst seitdem ich beim DFB bin, gar keinen Dienstwagen habe, sondern eine Bahnkarte. Und da steht mein Name drauf, das stimmt.
Ist das nicht für dich oder auch für die Spieler ein totaler Kulturclash bis hin zu der Frage, ob das überhaupt funktionieren kann, auf jemanden wie dich zu treffen? Ich meine, ganz viele Spieler, die jetzt von Bayern kommen, die nun auch irgendwie sehr viel Geld gewohnt sind und auch in einer anderen Blase vielleicht leben, treffen auf einmal auf den selbst bezeichneten Traditionalisten, der mit der Bahncard kommt. Nimmt man dich überhaupt ernst? Also ist das überhaupt so, dass die Spieler denken, also der Typ, der ist von gestern, der hat die vollkommen falsche hier Peilung. Erlebst du nicht auch solche Kulturschocks?
Also ich muss gestehen, ich habe ja, kann aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe ja zum Beispiel auch, wir haben ein Gespräch geführt, auch mit dem Spielerrat. Und ich habe den Spielerrat begrüßt mit Flipchart. Ich bin ja noch alte Welt, ja, ich mache ja keine PowerPoint-Präsentation, sondern habe den Flipchart und hatte geschrieben, herzlich willkommen den Spielern vom VfB Bösingen, SC Neukölln, Wattenscheid 09, den Ex-Spielern. Ja. Das waren nämlich die Heimatvereine von den Spielern. Ja. Und habe dann nur gesagt, ich sage, seht ihr Jungs, und da kommen wir alle her, ne? Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sich da alle irgendwie gesagt haben, ach, wird der Rettich oder so. Weil vor allen Dingen auch, wenn ich Thomas Müller, der ja nun ein bisschen auch der Sprachrohr ist, ne, mit dem habe ich ja schon verhandelt, als er noch kleiner Amateurspieler beim FC Bayern war. Und das war ja ganz witzig. Dann haben wir verhandelt beim FC Augsburg. Ich wollte ihn damals nach Augsburg holen. Und dann auch damals, deswegen kannte er mein Faible für Power, für Flipchart, habe ihm dann auch alles aufgezeigt, was mit dem Vorhaben, wie ich ihn sehe, ne, und ne, und ihm hat das ausgesprochen gut gefallen, ne, und hat dann hinterher irgendwann mal jetzt vor einem Jahr oder so, ich glaube in irgendeinem Podcast, glaube ich, auch groß erklärt damals, wo er sich bei Vertragsverhandlungen mal schlecht verhalten hat, das wäre damals beim Rettich gewesen, weil ich habe nämlich gesagt, ich sage, pass auf Thomas, und du erklärst mir jetzt mal, was kannst du nicht? Ne? Also das sind so Themen, wo ich so. Und dann habe ich doch tatsächlich dem Rettich dann gesagt, was ich nicht kann. Und da hat mir mein Berater damals gesagt, das darfst du niemals machen, ja, zu erklären, was du nicht kannst. Ne? So, ne? Und also das heißt, ich habe ja eine Historie zu dem einen oder anderen Spieler auch, die mich ja auch wahrgenommen haben, noch aus einer anderen Zeit. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich da an Akzeptanzverlust oder an mangelndem Akzeptanz leide.
Ist dir denn dann gelungen mit der Argumentation, guck mal, wo ihr herkommt, aus dem kleinen Verein, aus ein bisschen auf Gehalt oder auf Prämienverzichte hinzuwirken? Haben Sie das dann leicht akzeptiert?
Was in Flipchart-Runden besprochen wird, bleibt in Flipchart-Runden.
Aber was schon auffällig ist, die Generation Thomas Müller ist natürlich eine, die eher, wie soll ich sagen, jetzt vergeht, und die Generationen, die nachkommen, das ist ja komplett in der Gesellschaft so, sind anders und wahrscheinlich auch noch schwieriger erreichbar. Da musste ich gerade dran denken. Nun haben sie trotzdem eine, wie sie von Anfang an dieses Gesprächs betont haben, gesellschaftliche Relevanz und auch einen Einfluss. Und sprechen Sie über sowas mit Spielern, ohne jetzt zu sehr ins Detail dieses Gesprächs zu gehen, aber ist das noch vermittelbar? Weil das sind ja Unternehmen, einzelne Unternehmen, diese jungen Spieler.
Also ich muss sagen, in der jetzigen aktuellen Rolle leider viel zu wenig. Ich habe ja gesagt, ich habe meine ersten 100 Tage eher in der Organisationsstruktur. Wir haben ein paar Personalien getroffen. Der eine oder andere hat uns ja auch verlassen in der Frage. Wir haben mit Rudi Völler momentan natürlich da jemanden, der ideal nicht nur Counterpart für Julian, also für den Trainer ist, sondern auch für Mannschaft mit allem, sodass ich mich da eher, ich sag mal, in der zurückhaltenden Rolle sehe. Aber Sie haben recht, also für mich ist dieses ganze Thema, und ich will das mal so sagen, ich hatte meine letzten Station, wo ich nochmal ausgeholfen habe bei meinem Verein, bei dem ich aktiv war, Viktoria Köln, eine Gemeinwohlklausel eingeführt. Das heißt, ich habe gesagt, okay, wir sind ja alle in einem Traumberuf unterwegs und ich möchte, dass jeder, der Entgelt bezieht bei Viktoria Köln, sich vertraglich verpflichtet, eine Stunde im Monat sinnstiftend und gemeinwohlorientiert sich zu engagieren. Und haben dann drei Bereiche identifiziert: Nachhaltigkeit, Bildung und Soziales. Und haben dann darunter 20 Projekte gehabt. Ja, so. Und das kann die einfache, profane Blutspende sein, auch gemeinwohlorientiert. Es kann aber auch ein Engagement in einem Altenheim oder in einer Kindertagesstätte sein. Was auch immer, je nach Gusto. So. Und ich habe gesagt, ich kontrolliere auch nichts, ja, aber im Wintertrainingslager erzählt jeder mal, was er gemacht hat. Ja, einfach so. Und warum erzähle ich das? Weil auch das Thema bewusst machen und das Thema auch Bildung, ja, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ich war erschrocken. Wir haben eine Umfrage gemacht unter 16, 17 im Nachwuchsbereich bei Viktoria über bestimmte Themen, die gerade aktuell sind. Und die Schule bereitet ja nicht mehr fürs Leben vor. Das ist ja unser Problem. Ja. Und ich habe dann kam ich mit jemandem ins Gespräch, einem 17-Jährigen, und da sage ich, sag mir mal, was fällt dir bei ETF ein? Guckt er mich an und sagt, ja, für politische Parteien interessiere ich mich nicht. Ja, das ist Bildung in unserem Lande. Ne? Und ich muss sagen, das sind natürlich schon Themen, die umtreiben mich, wenn ich ehrlich bin.
Aber ist es denn wirklich so, wie Katrin das gerade sagt, also ist denn jetzt die Generation der jetzt 20, Anfang 20-Jährigen spürbar eine andere für dich als die Generation der jetzt Thomas Müller und mit 30-Jährigen?
Ich denke schon, dass es ein Unterschied ist. Ganz klar, jeder hat da so seine, jede Generation hat was Besonderes und wobei ich denke auch, wir dürfen jetzt nicht, finde ich, so, also was wir uns abgewöhnen müssen, ist dieses, genau wie wir das bei den Trainern nicht machen dürfen, die gegeneinander auszuspielen, also Laptop und Wissenschaft gegen Bauchgefühl und Erfahrung. Nee, wir brauchen beides. Ja, und genauso auch bei den Jungen, also zu sagen, ja, die Generation Z, das sind alles Faule, die haben nur Work-Life-Balance im Kopf, auch Käse, ja. Also ich denke schon, wir müssen uns schon die Mühe machen, uns mit jedem Einzelnen zu beschäftigen, ja, das ist ja unser Auftrag, ne? Erstmal, und das setzt voraus, dass ich den mir gegenüber erstmal kenne, ne? Und da müssen wir mehr Zeit investieren, zu sagen, okay, wie tickt der oder diejenige auch richtig.
Ich würde noch einmal ganz kurz den Ausflug machen Richtung Saudi-Arabien, weil das jetzt ja demnächst irgendwie kommt und du bist da.
Wir haben aber jetzt schon 3 Stunden, glaube ich, im Podcast.
Ja, oder? Ja, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Sagen wir nochmal ganz.
Saudi-Arabien übrigens auch.
ja, aber was ist eigentlich dem Argument entgegenzusetzen, dass das ja nun auch irgendwie ganz gut vielleicht ist, in diesen Ländern Fußball auch zu spielen? Warum sollte es nur in Europa oder Südamerika gespielt werden? Warum nicht auch dort, da sind ja nun auch Leute, die sich für Fußball dann begeistern. Man schafft es ja auch da vielleicht die Struktur ein bisschen nach vorne zu bringen, durch halt so eine Öffnung, das wollen die ja auch offensichtlich. Also es gibt ja auch von Herrn Hoeneß neben den finanziellen Argumenten, die es vielleicht gegeben hat, ein paar Argumente, wo man sagt, okay, sicherlich andere Strukturen als in Deutschland, aber man trägt dazu bei, eine gewisse Öffnung und dieses Land nach vorne zu bringen. Jetzt, aber ich höre ja schon wieder raus, du bist auch wieder da stark dagegen.
Naja, was heißt, ich weiß nicht, woraus du das ableitest. Ich kann dir nur sagen, ich muss nur schmunzeln, weil die Argumentation seinerzeit Katar war, auch übrigens von Herrn Hoeneß, ja, Frauenfußball, den wollen wir nach vorne bringen. So, also Katar hat es geschafft, vorher dem Frauenfußball keine Bedeutung beizumessen, dann in der Bewerbungsphase sich mit den mit dem Thema Frauenfußball zu umkleiden, weil es eben halt in den Bewerbungsunterlagen vorgesehen war. Und mittlerweile spielen sie gar keine Rolle mehr. Ja? Und also damit will ich nur sagen, das eine ist die Theorie. Und das andere ist der Lackmustest, den wir dann sehen werden, ob da was passiert. Wenn es so wäre, wie du es beschreibst, wäre es schön.
Gibt es eigentlich wieder eine Doku über die Euro?
Jetzt erwischst du tatsächlich zum Abschluss des Gesprächs einen wunden Punkt. Ich muss ganz offen gestehen, ich habe die Doku mir angeschaut. Und ich habe wirklich Kummer gehabt. Wirklich Kummer. Und
Sie meinen jetzt die WM in Katar.
Genau,
Katar.
All or Nothing, Amazon.
Ja, genau. Ja, also gut, jetzt lassen wir mal die Anglizismen weg da. Ne?
so hieß die.
Ach so. Okay.
Oh ja, das, so hieß das Ding.
Ja, dann sag doch alles oder nichts.
Also. ja, okay. Warum passt das Titel?
Ja gut, da hat jemand tatsächlich vorausschauend sich den Namen gefunden. Nein, also ich muss geschehen, und deswegen habe ich da auch jetzt, um die Frage zu beantworten, in diesem Form, in dieser Art wird es keine Doku geben, was quasi ein das Recht an einen fremden Dritten, der das vermarkten kann und entscheiden kann, das machen wir daraus, das wird es so nicht geben. Das ist auch eine Entscheidung, die wir bei uns im Hause getroffen haben, auch mit Rudi Völler und mit dem einen oder anderen, der wichtig ist, auch im Übrigen auch mit der Mannschaft angesprochen.
Aber gab es denn Angebote?
Ja, keine schlechten.
Mehrere Millionen kann man sich vorstellen, Wunder geboren.
Ich sage jetzt mal nichts dazu, aber es waren lukrative, wirtschaftlich gute Angebote, und wer eben zugehört hat und von meinen Ausführungen beim strukturellen Defizit, der weiß, dass das umso bedeutsamer gewesen wäre, ja, um das auch mal klar zu sagen.
Und warum haben Sie sich dagegen entschieden?
Ja, gegen diese Form. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir trotzdem die Doku noch ans Laufen, aber ich habe gesagt, auch denen, die uns gegenüber saßen, die uns diese vielen Millionen in anderen Abführungen geboten haben, wenn Sie mir folgende Frage mit Ja beantworten können, dann sind wir Partner. Können wir als Arbeitgeber, und um unsere Mitarbeiter zu schützen, denn das sind sie ja, auch jede Szene, wo wir das Gefühl haben, hier wird jemand beschädigt, rausnehmen? Und wenn Sie die Frage nicht mit Ja beantworten können, dann können wir keinen Vertrag mit ihnen machen, um das mal deutlich zu sagen. Das heißt für mich, ich habe die Doku gesehen, und ich muss sagen, wenn ich Sportgeschäftsführer gewesen wäre, wäre die ganz sicher so nicht dieser Vertrag zustande gekommen oder auch so nicht ausgestrahlt worden.
Wir Journalisten brauchen Unabhängigkeit.
Journalisten brauchen Unabhängigkeit, das akzeptiere ich auch. Aber deswegen, das ist auch in Ordnung, den Punkt machen Sie zu Recht, Frau Gilbert, aber ich sage, wir stehen dann in der Frage, was bewerten wir jetzt höher? Journalistische Unabhängigkeit oder Schutz der Mitarbeiter. So, und ich habe mich für Schutz der Mitarbeiter entschieden. Sage, das kann ich nicht zulassen, dass am Ende möglicherweise jemand beschädigt wird über diesen Weg der Öffentlichkeit. Und ich habe nichts dagegen, wenn auch kritisch, damit wir uns nicht missverstehen. Was wir dann hinterher machen, da brauchen wir eben halt dann vielleicht auch kritische und unabhängige Journalisten, aber die müssen zumindest das Gefühl haben, ja, was kann ich damit ausrichten, wenn ich diese oder jene Szene tatsächlich dann ausspiele?
Ich habe doch noch eine letzte Frage. Wenn man die Nationalmannschaft vor großen Turnieren in der Vergangenheit begleitet hat, fiel immer auf, dass Oliver Bierhoff in den Trainingslagern mitgespielt hat. Beim Training. Wird man sie auch irgendwann vielleicht im Trainingslager auf dem Rasen sehen?
Also Philipp hat ja eben die Frage nach der Akzeptanz gestellt. Ja. Also, und da muss ich ehrlich sagen, in dem Moment, wo ich mich in den viel zitierten und sogenannten Kreis, man spielt das so, für die, die es nicht so kennen, so 5-2, das ist so eine Aufmach- oder Aufwärmsache, ne? Da müssen dann zwei, die in der Mitte sind, in der Regel meistens die, die fußballerisch am schlechtesten sind, müssen dann versuchen, den Ball zu bekommen, und drumherum wird gespielt. Ich hätte nicht nur ein Dauerabonnement in der Mitte, sondern ich denke, ich hätte einen in rapider Zeit einen Akzeptanzverlust, den ich mir ersparen möchte.
Vielen lieben Dank.
Alles klar, ja, genau. Also, lieber Andreas, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, dass wir das machen durften, auch so in der Konstellation, wie gesagt, vielfache Premiere. Ich bin sicher, da ist sehr viel drin, was viele Leute interessiert und irgendwie, ja, bewegen wird. Sagen wir es mal so.
Ja, macht was draus. Also, jetzt liegt der Ball bei euch.
Ja, danke, klar. Philipp, ja. für die Einladung und für das Vertrauen. Ja. Also, es war wirklich eine schöne Erfahrung und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder, dann mit Uli Hoeneß zusammen.
Genau, zu viel Uli. Alles klar. Ciao, ciao.
Alles Gute.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu. Das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.